Wer auch nur ab und zu mal Besenwagen hört, weiß, dass wir aus den unterschiedlichsten Gründen eine leicht zwanghafte Leidenschaft für das Cape Epic entwickelt haben. Ja, was soll ich sagen? Als Rennradfan hat man es vielleicht nicht mitbekommen, aber nach dem, was da letzte Woche in Südafrika passiert ist, mussten wir uns natürlich in den Bus setzen und nach Stellenbosch fahren. Ich glaube, das wird ein richtig witziger Ausflug zur Speed Company. Mein Name ist Bastian Marx.
Meiner ist Paul Voss.
Und meiner Andi Stauf.
Unsere Freunde von Rafa sind auch ziemlich glücklich über ein bisschen Sommer und Meer und unterstützen uns auch auf den Interkontinentalreisen. Dankeschön.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von
Whoop. So Jungs, wir sind jetzt alle Team Whoop und es wird mal Zeit, eine Empfehlung abzugeben. Was man auf jeden Fall erstmal klarstellen muss, ist, dass so ein Whoop 4.0 zwar ein Armband ist, aber kein Fitness-Tracker. Das Band ist nämlich erstmal der Sensor für die App, die dann dein kompletter Coach ist. Du bekommst Empfehlungen, wie du deinen Alltag und deine Gewohnheiten gesünder gestalten kannst und wie du fitter werden kannst, weil es halt endlich mal gemessen wird. Und wie der Zufall so spielt, befinden wir uns alle drei in einer unterschiedlichen Phase von dieser Whoop-Nutzung und können euch deshalb ganz gut Einblicke geben, wie das Ganze so läuft. Ich habe meinen heute erst bekommen, Andi hat ihn seit 2 Tagen. Andi, du kannst mir jetzt erstmal erklären, was ich zu tun habe.
Ja, das ist ganz einfach. Du lädst dir erstmal die App runter, dann verbindest du das Wearable mit der App und erstellst dir ein Profil. Danach kannst du dir noch ein paar Themen auswählen, zu denen du mehr Informationen haben willst oder ein bisschen mehr Input oder Tipps haben willst. Ich habe mir da zum Beispiel besseren Schlaf ausgewählt, optimale Erholung oder eben Gewichtskontrolle. Am Anfang musst du das Band dann erstmal 4 Tage lang am Handgelenk tragen. Das ist die Kalibrierungsphase, in der die App einfach noch mehr Daten sammelt, um die ganzen Analysen genauer machen zu können. Danach schaltest du den Belastungscoach frei, der dir eben auch Empfehlungen geben kann, wie du dein Training oder eben deine Erholung steuern sollst. Infos gibt es aber auch schon sofort. Ich bin heute bei Tag 2 und habe gestern schon meine Daten vom Radfahren analysieren können und natürlich auch die der ersten Nacht. Die Schlafanalyse ist für mich das spannendste Thema aktuell. Und wie erwartet habe ich halt gut geschlafen, war irgendwie 1,5 Stunden im Tiefschlaf von 7 Stunden und das sind circa 20% und soll ein optimaler Wert sein. Also damit war ich jetzt schon mal mit zufrieden. Da ich aber nicht jede Nacht so entspannt verbringe wie die letzte, bin ich schon mal gespannt, wie sich das auswirkt, wenn man mal auch einen Wein trinkt abends oder ein bisschen härter noch trainiert hat und wie sich das dann eben auch auf Trainings- und Erholungsphasen auswirkt. Und ja, ich bin da schon so ein bisschen jetzt der kleine Nerd und gucke mir andauernd die Daten an und war auch heute Morgen, habe ich mich schon gefreut, als ich mir meinen ersten Schlaf analysieren konnte.
Schlaftetris mit Andi.
Ja, ich habe den Whoop 4.0 jetzt schon, ich glaube, 1,5, sogar fast 2 Monate. Und somit hat es schon ein Trainingslager hinter sich und auch ein Bikepacking-Event. Somit konnte ich schon einiges an Daten sammeln. Ich nutze es auch hauptsächlich, um meinen Schlaf zu tracken und zu gucken, wie ich mich erhole, ob ich bereit bin für eine Belastung oder ob vielleicht sogar ein Infekt im Anmarsch ist. Was ich auch sehr interessant finde, ist, dass er einfach sehr viele elementare Daten sammelt über Nacht, die auch gerade für dann irgendwie meinen Trainer relevant sind. Sowas wie Atemfrequenz, Blutsauerstoff wird gemessen, Ruhepuls, dann die Herzfrequenzvariabilität, auch ein sehr wichtiger Faktor mittlerweile. Und dann sogar die deine Körpertemperatur, wo man dann auch absehen kann, ob man jetzt irgendwie eventuell krank wird oder nicht. Von daher, auf vielerlei Ebenen ist es für mich bis jetzt ein sehr nützliches Tool. Und man kann auch morgens immer eingeben nach dem Schlafen, wie viel Alkohol man konsumiert hat den Abend zuvor. Das wird für Andi sehr wichtig sein. Dann Kaffee und dann aber auch zum Beispiel, ob man eine Flugreise hatte und auch ob man vielleicht sogar Covid-19-Symptome hat oder gerade eine Covid-19-Erkrankung durchmacht. All das wird zusammengezogen und dann gibt es über eine gewisse Zeit eine sehr gute Aussage über den Gesundheitszustand.
Hast du schon mal irgendwas nicht gemacht, was du machen wolltest, weil das Whoop gesagt hat, du sollst es nicht machen?
Ja, tatsächlich. Also als ich gemerkt habe, ich bin ziemlich breit und Halskratzen und fühle mich einfach schlapp und das hat es natürlich dann einfach nochmal bestätigt. normalerweise wäre ich rausgegangen, hätte dann das Training weitergemacht, aber habe ich tatsächlich einen Ruhetag eingelegt. Also es hat mich dann schon in die richtige Richtung geschubst quasi. Ja.
Ich glaube, ihr habt schon ganz gut gemerkt, was Whoop euch bringt. Es geht im Großen und Ganzen darum, Potenzial zu entfalten. Wir wissen alle, dass ein bisschen mehr in uns steckt, als das, was wir gerade rausholen. Und Whoop ist ein Tool, deine eigenen Fähigkeiten zu erweitern. Und das Ganze eben mit einem digitalen Fitnesscoach. Hörerinnen und Hörer erhalten 15% Rabatt auf ihre Whoop-Mitgliedschaft, wenn sie den Code Besenwagen während des Bezahlvorgangs eingeben. Das Ganze nochmal in den Shownotes.
So, da ich ja letzte Woche nicht da war und mich auf den Kanaren rumgetrieben habe, ich habe die letzte Folge nicht gehört mit der Romy, aber ich denke, sie war sehr gut und Andi wird über mich gelästert haben, so wie immer, wenn es mit Gravel im Zusammenhang steht. Von daher
wollte ich extra warten, bis du wieder da bist.
Ah, das freut mich. Dann können wir es ja heute nachholen. Aber ich habe so eine monatliche YouTube-Videoserie, wo ich jetzt ja ein Vlogger bin. Darf man gerne lachen.
Das auch noch.
Das war ein Scherz.
Gravel-Vlogger.
Gravel-Vlogger, genau. Auf jeden Fall gibt es bei mir auf dem Outside-YouTube-Kanal das aktuelle Video zu dem, wie ich bei der Raddiagnostik bin und Schmerzen habe mit Laktat gemixt. Also wer mich leiden sehen möchte, wie bei all meinen Videos, gerne mal bei Outside vorbeischauen und gucken, wie meine Schwellenleistung ist und mein VO2 Max. Das interessiert ja auch immer viele Nerds.
Ich befürchte, du isst nichts in dem Video, weil das gehört eigentlich zusammen für mich so. Du jammerst und isst in der nächsten Aufnahme.
Ja, nee, da hast du recht, das ist diesmal nicht so, aber ich versuche das in die nächsten Videos mit einzubauen, auch wenn es nicht reinpasst.
Das wünsche ich mir auf jeden Fall.
Ja, aber Hashtag JammerPaul habe ich gerade selber entwickelt.
Ich bin auch schon gespannt, ob auf deinem Video wird es ein Video geben von deinem Teneriffa-Trip da, Kanarentrip?
Nee, da gibt's auch, ich wollte es eigentlich machen, selber filmen mit der GoPro und so, aber ich kam mir bei der ersten...
Mit der, die man in den Mund nehmen kann.
Ja, genau, die man in den Mund nehmen kann. Aber ich kam mir bei der ersten Szene, als ich losgefahren bin und in die Kamera gesprochen habe, kam ich mir so schlecht vor und so schäbig, dass ich es gelassen habe.
In die Kamera gesprochen, wenn du die im Mund hattest.
Ja, genau. Nee, aber, also ich bin halt kein YouTuber. Ich kann nicht die Kamera selber halten und da reinsprechen. Da ist ganz viel Fremdscham dabei. Ich habe Respekt vor Leuten, die das können. Ich kann das nicht.
Da wären wahrscheinlich auch viele Videos dabei gewesen oder viele Bildszenen, wie du was isst, oder? Weil alle Fotos, die ich von dir gesehen habe, da standst du entweder irgendwo rum, hast geschlafen oder gegessen. Also
ja, genau. Also wir sind ja auch nur die
großartige Memes.
Ja, wir sind ja auch nur die Hälfte von dem, was wir unterwegs waren, auch wirklich gefahren. Der Rest saßen wir auf der Fähre oder haben gegessen. Ja.
Man muss doch nur so ein paar Checkpoints abfahren, da Foto machen und dann wieder zurück als Gravel Pro, oder?
Genau, du steigst dann in den Bus, fährst zum nächsten, ja.
Genau. Ich fand das großartig, so mit Paul als Dürüm oder...
Als E.T., das fand ich legendär.
Der Kinderwagen war auch geil, also ja, echt mehr davon.
Aber, bitte mehr ganz davon. Ehrlich, ich hab das Foto hochgeladen und wusste, okay, die Meme-Mafia sitzt hinten schon am Arbeiten. Also,
ey, ihr müsst jetzt schon sagen, worüber ihr da redet.
Ja, genau, ich bin letzte Woche Gran Guanche gefahren, auf den Kanaren, das ging über 5 Kanarische Inseln mit einem Gravelbike.
Das hat hier mittlerweile jeder mitbekommen. Die so. Memes, Mann, wo kann man die Memes sehen?
Ach so, weiß ich doch nicht. Im Internet.
Ja, auf Twitter. Also ich glaube, Mark Hershey zum Beispiel. Also,
nicht der richtige Mark Hershey?
Her wie sie und She wie sie auf Twitter. Ja. Aber haben wir gepostet kurzzeitig in den Stories zumindest als Screenshot.
Auch guter Name.
Ja, definitiv. Ja, Paul war in einem Schlafsack und wurde beim Schlafen in dem Schlafsack fotografiert.
Ich hatte keine Jacke. Ich hatte nur eine Jacke, weißt du, wie kalt das war, Mann?
Alles klar.
Ich hatte
eine Jacke mit Kapuze und es sah aus wie ein Schlafsack und am Ende sah er halt aus wie entweder ein Dürüm oder wie E.T. in dem Fahrrad vorne, in dem Fahrradkörbchen in eine Decke eingewickelt ist oder wie ein Baby in so eine Decke eingewickelt ist und man hat sich seiner Kreativität freien Lauf gelassen. Das wäre sehr lustig. Wir haben das.
Übrigens, als ich einen Dürüm gesehen hatte, habe ich richtig Hunger bekommen. Okay, jetzt können wir.
Das ist ein guter Stichpunkt. Also ich bestelle mich für nachher jetzt auch ein.
Ja, manchmal hat man da echt Bock drauf. Ja, also meine lustigste Begebenheit aus der letzten Woche ist, dass wir in unserer Materialwagen-Semi-Rant-Folge ich meine Leidenschaft zu einer bestimmten Marke Ausdruck verliehen habe. Und jetzt aber dazu übergegangen bin, also als Resonanz von meinem Rant, berate ich jetzt Leute, die mir schreiben, wegen dem Rad, so einem Grail, was sie sich für eins holen sollen, dass man da ein normales Cockpit dann draufbauen kann und dass das passt und gut aussieht und so. Also ich bin jetzt voll in die Beratung übergegangen und verkaufe jetzt quasi Räder für Canyon.
Da möchte ich auch nochmal anschließen. Ich habe mittlerweile auch ein, zwei Leute getroffen, die auch ein Canyon fahren. Und sich,
echt nur zwei?
Ja, nee, ein paar mehr, die sich ja bei mir ja ausgeweint nicht, aber die auf jeden Fall was gesagt haben zu unserer Folge. Ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, dass unsere Hörerschaft immer noch denkt, dass wir seriös über Themen reden zum Teil.
Reden wir auch. Ich meine das alles ernst.
Okay, gut, ich revidiere. Das war alles voller Ernst und mit sehr viel Expertise besprochen. Von daher gibt es einen Besenwagen-Stempel für Räder, die die Prüfung überstanden haben.
Stempel.
Direkt, der kommt direkt unter den UCI-Stempel.
Besenwagen-TÜV.
Besenwagen-TÜV.
Boah, geil, Besenwagen-TÜV. Da können wir mal einen Aufkleber machen. So eine Plakette.
Ja. Ja.
Ich erwarte am Donnerstag die ersten Bilder auf Instagram oder Twitter mit Besenwagen-TÜV.
Auf Pinarellos.
Hm. Ja, ich kann direkt mal das nächste kontroverse Fass aufmachen.
Nice, ich freue mich.
Und zwar bin ich jetzt die letzten Male immer am Nachmittag Rad gefahren. Ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, ob ihr das lieber vorher oder nachher, also fahrt ihr lieber morgens los oder nachmittags? Echt? Du fährst lieber nachmittags?
Definitiv.
Also ich fahre lieber ganz früh morgens oder so spät abends, dass man kurz vor Dunkelheit nach Hause kommt. Das ist nämlich ein geiles Gefühl, also, dann duschen und sich hinsetzen auf die Couch.
Ich habe ja gerade ein Problem mit Frühfahren. Wenn ich Radfahren gehe, kann ich danach nichts anderes mehr machen.
Nochmal zu diesem Whoop-Thema zurück.
Bin ich zu kaputt.
Ich schlafe tatsächlich eigentlich meistens ziemlich schlecht. Vielleicht, ich hoffe, das zu erkennen oder ändern zu können. Und ich bin morgens einfach immer schlecht und nachmittags eigentlich immer wesentlich besser.
Interessant. Also ist wirklich schon jetzt gerade mein ganzes Leben lang Tagesstruktur, ne? Ja. Also ich kriege halt einfach sonst nichts mehr geschafft.
Aber ich fahre auch lieber, wenn ich gut bin, als wenn ich schlecht
morgens
bin.
Fahr.
Und dann baue ich den Tag halt einfach so.
Jedenfalls bin ich öfter nachmittags jetzt unterwegs gewesen und es sind einfach zu viele Radfahrer unterwegs. Und ich kann nicht mehr jeden grüßen. Es kann mir nicht erzählen, dass man jetzt jeden grüßen muss oder kann. Das geht gar nicht. Also es waren so viele, ohne Witz. Also ich denke mal so ab 10 kann man spätestens aufhören damit, oder? Dann hat man seinen Soll erfüllt. Oder wir lassen es jetzt einfach ganz und beerdigen jetzt den Bikergruß.
Ich versuch's schon, ehrlich gesagt. Aber dann
ja, ich auch. Man fällt da dauerhaft mit der Hand hoch, ne? Also so vom Lenker weg.
Ja. So einarmig. Ja. Ja. Oder du machst dir so ein Fake-Arm. So eine Hand an den Vorbau.
Ich heb ja immer nur so die Finger seitlich.
Ja, genau, so mache ich es auch. Aber
ja, aber dauerhaft. Selbst das, also ich habe locker 50 Leute auf der einen Runde getroffen.
Ja, ist auch so. Aber ganz ehrlich, so ich versuche das wirklich immer zu machen und mittlerweile kennen einen dann aber auch die Leute und dann bist du mal so in Gedanken und machst es nicht und dann hast du schon einen Kommentar unter deiner Strava-Fahrt oder was auch immer. Ja, nicht grüßen. Also das spricht halt auch für die Menge. Ich versuche es weiter.
Also wie machen wir das jetzt? Du machst weiter damit?
Ich versuche es weiter.
Ich lasse es jetzt. Ich habe keine Lust mehr. Es sind einfach zu viele.
Offiziell abgemeldet.
Also Andi befreit sich gerade. Der kriegt quasi gerade, genau, einen Attest, einen Besenwagen-Attest, dass er nicht mehr grüßen muss.
Ja, gut, ich grüße auch eher so mit dem Kopf. Ne? Ich nicke so zu. Und dann nickst du halt natürlich immer nur zur linken Seite und da kriegst du doch irgendwann Probleme, oder nicht? Also musst du eigentlich jeden Nicker ausgleichen zur anderen Seite nochmal.
Ja, mach er doch einfach immer so einen und einen so.
Ja, aber jetzt mal kurz, den Nicker, den sieht man doch gar nicht. Ich finde schon mit den Fingern vom Lenker. Ja. Mache ich und dann haben mich Leute auch schon angeschrieben, wo sie es nicht richtig gesehen haben, haben sich auch schon beschwert. Also es ist kritisch. Eigentlich muss man wirklich.
Wie du das machst,
Hand,
ist falsch.
Nee, Hand vom Lenker und dann so richtig grüßen.
Richtig.
Aber, es sind einfach zu viele. Sorry, ich wohne hier in der Großstadt. Wenn ich hier rausfahre, in den Westen, auf den bekannten Strecken, ja, scheiß Strava Heatmaps, gibt es jetzt auch keine Schleichwege mehr. Es sind einfach zu viele. Komme ich nicht hinterher. Andi, und ich will ja auch Fahrrad fahren, ich will ja nicht nur Grüßonkel machen.
Du musst gegen den Strom. Nutz wieder Hauptverkehrsstraßen.
Da bist du nee, auf keinen Fall. Das ist nicht so gut.
Ja, das musst du auf Swift auch nicht machen zum Beispiel. Du hast doch letztens Vorteile für Swift gesammelt.
Da kannst du aber grüßen.
Grüßfunktion.
Wahrscheinlich kannst du dann so einen automatischen Grüßbuzzer programmieren.
Grüßbuzzer. Ey, aber selbes ja, Themengebiet,
Community. Was waren nochmal die anderen?
Ja, dass du, wenn du keinen
dafür
Bock mehr hast, direkt zu Hause bist.
Ach so, okay, ja, stimmt.
selbst Themengebiet. Ich habe ja heute, ihr habt es gesehen, dieses Foto von der RTF gefunden.
Ja.
Wie fandet ihr das? Auch
auf Tourenfahrt.
Ey, wollen wir das posten? Machen wir das?
Klar.
Sonst mache ich das auf dem eigenen Account.
Ja, oder du wartest einfach noch bis zur nächsten RTF, wie ich da am Waffelstand stehe.
Ja, ich wollte gerade sagen, also entweder machst du jetzt Andys Kopf schon rauf oder
aber wie geil Original. Sieht der Typ bitte aus, ey, und wie bad guckt der auch einfach. Das ist einfach so ein badass Motherfucker. Also wer es nicht gehört hat, in irgendeiner Folge habe ich erzählt, dass ich früher mal 2016, ich habe es nämlich heute gefunden, das Foto, bei einer RTF in Köln mitgefahren bin und am Waffelstand jemanden fotografiert habe, wollte eigentlich heimlich, aber hat er gemerkt, der da stand, relativ füllig und geraucht hat, mit voller Rennradmontur und Aerofelgen und allem. Der sah einfach so bad aus, dieser Typ. Spätestens als er mich halt gesehen hat und dieser Gesichtsausdruck auf dem Foto mit drauf ist.
Vor 50 Jahren haben alle Radfahrer noch geraucht. Also das ist eigentlich nur eine Tradition.
Und Traditionen müssen hochgehalten werden.
Hast du noch nie die Bilder
Rauchtum
gesehen,
wo in Köln.
So Fausto Coppi mit so einer Zigarre am Start steht?
Ja, und Wein am Rad.
Brauchtumspflege. Wie sieht's aus? Haben wir eigentlich Radsportthemen eigentlich auch? So Profisport?
Ja, das sind so ein, zwei interessante Dinge ja irgendwie passiert, ne? Also.
So, habt ihr bestimmt nicht mitbekommen, oder? Habt ihr Katalonien geguckt?
Ja, klar, habe ich Katalonien geguckt.
Dein Lieblingsrennfahrer, oder Basti?
Ja, auf jeden Fall. Ich versuche auf jeden Fall ein Trikot von dem zu kriegen diese Saison.
Mal sehen, könnte so
reinpassen. Kolumbianische Meistertrikot, ja, muss ich ein bisschen Diät machen, aber. Ja, also der ist auf jeden Fall, ist man da, glaube ich, relativ glücklich über die Einkaufspolitik in Raubling, weil Alexander Vlasov und Sergio Higuita einfach mal absolut den, wie heißt das Sprichwort, was abschießen?
Ein Vogel abschießen.
Sonst bin ich immer gut mit Sprichwörtern.
Ich glaube, ein Vogel abschießen.
Den Vogel abschießen, genau. Ja. Also wenn ihr es nicht gesehen habt, Higuita einfach lag irgendwie auf 3 oder 4 Gesamtwertung und dann ist er einfach am, ich habe mich echt an dem Vortag noch beschwert, warum die in einer Rundfahrt so einen Berg an Anfang machen und dann die Übertragung aber erst 2 Stunden später starten und dann sind die am ersten Berg so eskaliert, dass er mit Carapaz angegriffen hat und die einfach 130 Kilometer zu zweit gefahren sind und er dann mit einer Minute die Gesamtführung von Nairo Quintana übernommen hat. Oder nee, von Almeida?
Almeida.
Ja.
Aber Almeida. Was ich krass finde, ist, dass man ja am Ende, dass es so viel Aufwand ist für dann doch so wenig Zeit, ne?
Ja, ja.
Aber es reicht natürlich am Ende, aber du machst, also du richtig haust so heftig viel in die Waagschale und eine Minute kriegst du auch, wenn es gut läuft, auch mal vielleicht so an dem Berg, weißt du?
Ja, und dann das ist halt so, ja. Dieser Kolumbianer mit dem Ecuadorianer, dachte ich mir, okay, die sind bestimmt auch Buddies jetzt hier und haben sich dann so ein bisschen abgesprochen, so, okay, ich krieg Gesamtführung, du kannst die Etappe nehmen. Aber nein, da wird noch auf den Tod das Ding ausgesprintet am Schluss. Damit hätte ich nicht gerechnet. Aber geil.
Ja, ich fand's auch gut. Wie gesagt, ich finde die Memes zu Bora momentan genial. Das ist für mich eigentlich so das Highlight der Rundfahrt gewesen.
Ja, die freuen sich auf. Also war eine World-Tour-Rundfahrt. Alexander Vlasov hat ja auch schon eine gewonnen. Das war aber keine World-Tour-Rundfahrt. Das ist schon ganz gut was wert auch.
Ja. Das stimmt. Klassiker laufen ja nicht so rund bei denen, aber ja, von daher Glückwunsch nach Raubling.
Ja, mich hat es jetzt persönlich nicht so gefreut, aber ich bin da halt auch parteiisch, ne?
Team Joao.
Team Joao, aber die haben es halt auch verkackt, muss man mal sagen.
Ja.
Die haben es halt einfach verkackt.
Oder waren nicht stark genug, je nachdem.
Ja, die haben einfach die einfach fahren lassen, so nicht, weil sie nicht wollten. Also nicht, weil sie nicht konnten, sondern weil sie nicht wollten, haben sie die fahren lassen. Und das war halt offensichtlich ein Fehler. Ja, und ja gut, am Ende war es dann auch verdient von den beiden. Die sind ja dann, haben sich dann doch da ganz gut zur Wehr gesetzt und ja, dann gewinnst du die Rundfahrt halt nicht, ne, wenn du einen taktischen Fehler machst.
Und du kannst halt Monster Higuita kannst halt nicht von alleine lassen, ne? Dann ist Eskalation.
Das ist schon witzig. Wissen die jetzt hoffentlich auch fürs nächste Mal.
Bleiben wir noch kurz thematisch in Kolumbien. Ich will auch gar nicht viel sagen, aber ich habe jetzt wirklich alle Fotos und Videos von Egan Bernal nach seinem Unfall gesehen, mir genau angeguckt. Und ich glaube, heute oder gestern habe ich das erste gesehen, wo er mal halbwegs normale Bewegungsabläufe hat. Vorher dachte ich mir eigentlich bei jeder Aufnahme und jedem Video, ah, das sieht echt richtig ungut aus. Das wird nichts mehr. Jetzt heute war es erst mal so ein Video, wo ich mir denke, okay, könnte doch noch mal was werden. Will ich mal so stehen lassen. Gucken wir mal.
Du bist ja der Experte.
Ja, eben.
Ich hab nur Fotos gesehen. Aber schön, dass er wieder da ist. Nach dem schweren Sturz. An der Stelle vielleicht auch noch mal gute Besserung an Max Walscheid. Hatte leider auch einen Unfall letzte Woche nach seinem nach seiner sehr erfolgreichen Frühjahrskampagne.
Nachdem er meinen Ratschlag befolgt hat und direkt aufs Zeitfahrrad gegangen ist.
Ja, eigentlich bist du es schuld, Basti. Ja.
Ich habe ein bisschen auch schlechtes Gewissen.
Aber nochmal Glück gehabt. Und ja, hoffen wir mal, dass er schnell wieder fit wird.
Aber es ist einfach krass, also das, wie vielen Leuten jetzt irgendwas passiert im Training. Also ja, kann man froh sein, dass es immer meistens schlimmflich endet. Aber dann gab es irgendwie noch so zwei andere belgische Radrennen. Das eine, so eine Jumbo-Visma-Show, brauchen wir, glaube ich, gar nicht weiter drüber reden. Will Andi nur wieder sagen, ich habe es euch doch gesagt. Daher lassen wir das.
Ja, würde ich auch gerne.
Er hat es uns gesagt. aber dann gab es ja, finde ich, ein Highlight. Ich weiß nicht, ob es Radsportgeschichte ist, das ist immer so ein bisschen so hoch begriffen, aber ich finde auf jeden Fall ein Rennergebnis und ein Rennen, was gut für den Radsport war, so auf vielerlei Ebenen. Und zwar bei Gent-Wevelgem gewinnt, ich kann den Namen nicht aussprechen, wer kann ihn aussprechen?
Binyam Girmay.
Genau, der Eritreer. Und ist es der erste Afrikaner auch?
Ich würde schon sagen,
Der einen Klassiker gewinnt. Ja, also das ist ja auch noch dann der erste Afrikaner. Und dann natürlich auch der erste schwarze Rennfahrer oder erste schwarze Rennfahrerin. Denn World Tour Rennen. Sind wir auch da beim ersten Mal? World Tour Rennen sogar auf der Ebene? Ich glaube auch, oder? Würde ich jetzt fast mal sagen. Mir fällt zumindest niemand ein. Aber auf jeden Fall, krasses Ding. Irgendwie spontan zwei Tage vorher entschieden, dass er da fährt. Und wirft irgendwie alle Gesetze, die man sonst über Jahrzehnte gepflegt hat, über den Haufen, von wegen, man braucht Erfahrung, man muss Recon machen, also die Strecke anschauen, so und so viele Vorbereitungsrennen fahren, sagt er, nee, brauche ich nicht. Lass mich mal machen hier.
So hat er es, glaube ich, nicht gesagt, aber nee. Er hat es halt nicht gemacht.
Genau, ich sag nicht, dass er es so gesagt hat, aber ich meine nur, es war gerade ein Sprichwort. Und finde ich mega geil, Mann. Und dann, ich habe eingeschaltet 1,7 Kilometer vorm Ziel. Da habe ich zuerst so Søren Krag Andersen gesehen, da dachte ich, der ist vorne und dann haben sie nach vorne gezeigt und habe ich da die Gruppe gesehen und dachte, oh, das kann heute Historie werden hier. Und wurde es dann auch und finde ich ziemlich geil, muss ich sagen. Also
ja, ich meine, war schon bei dem Rennen, wo du nicht drüber reden wolltest, auch Fünfter und in dem Zug kam es ja zur Sprache, dass er eben jetzt zum ersten Mal so ein richtiges Kopfstein-Klassiker-Rennen in Belgien gefahren ist. Er ist zwar letztes Jahr schon die WM gefahren, aber da fährt man halt das Kopfsteinpflaster im falschen Teil von Belgien. Also nochmal eine ganz andere Nummer, die er jetzt gehabt hat und eben ja noch nie vorher die Strecke auch oder Streckenabschnitte besichtigt und hat sich da schon im Rennverlauf beim E3-Preis positioniert, wie es besser nicht geht. Also wirklich unglaublich, dass er da in den Top 5 zum Beispiel in den Paterberg am Schluss reinfährt. Da haben ihm auch nur ein paar Meter gefehlt, um da eben mit Laporte und Van Aert noch drüber zu fahren. Aber wie gesagt, dass er da wirklich ohne die Rennen vorher schon mal gefahren zu haben, also im ersten Anlauf, ohne vorher eine Streckenbesichtigung zu machen, da vorne reinfährt und dann auch noch Gent-Wevelgem gewinnt. Also für mich war die was schon beeindruckender, dass er eigentlich vorher auf Platz 5 fährt. Und ja, mit dem Sieg dann am Sonntag schreibt er auf jeden Fall Geschichte und man hat es ja schon in den Ergebnissen in jüngster Vergangenheit gesehen, dass da ein ganz großer Rennfahrer heranwächst und ja, es wird auf jeden Fall spannend zu sehen, was dann da noch kommt.
Ja. Ich bin super gespannt, was jetzt so Vertragsverhandlungen angeht. Ich denke, der ist ja noch eine Weile safe bei Vonti.
Aber er hat aber jetzt gerade gesagt, dass er gerne verlängern möchte bei dem Team für 3 Jahre. Aber was ich krass finde, ich habe es gerade auch nochmal gegoogelt, im letzten wird er ja Vize-Weltmeister im U23-Straßenrennen, gewinnt den Sprint des Feldes oder der Verfolgergruppe. Und der ist erst 21, also der kann dieses Jahr nach U23-WM fahren. Und ja, also das sieht man jetzt nicht unbedingt an im Interview. Er hat erzählt, dass er seine Tochter und seine Frau vermisst. Ich glaube, Tochter hat er gesagt oder so. Und ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall sein Kind und seine Frau. Und da dachte ich, okay, gut, der ist halt irgendwie auch Mitte 20. Aber nee, der ist ja gerade, der ist ja nur U23. Also eh auch schon mega weit so, ne, vom Kopf her. Und ich finde es einfach ein geiles Ergebnis. Und wer den Sprint gefahren ist, mit welchem Selbstbewusstsein, bei 250 Meter fährt er los. Da hatte Christoph Laporte in der Gruppe, der bis jetzt einen hervorragenden Eindruck gemacht hat, das ganze Frühjahr. Jasper Stuyven ist jetzt auch nicht gerade langsamer. Ja, einfach geil. Und, ja,
der macht da einfach instinktiv alles richtig. Also nicht nur im Sprint, sondern in so einem ganzen Rennen. Wobei ich sagen muss, bei Gent Wevelgem hat er auch ein bisschen Glück gehabt, dass die Gruppen nochmal zusammengelaufen sind vor dem letzten Mal Kemmel, weil beim zweiten Mal Kemmel war er nämlich ganz weit hinten. Ja, aber jetzt gar nicht, um es kleiner zu machen, als es ist. Ja, ansonsten, alles, er macht alles richtig. Ich habe mir das Rennen heute zum zweiten Mal angeguckt und auch da teilweise nochmal bewusst darauf geachtet, wie er so gefahren ist und auch einfach, ne, er verhält sich so clever einfach auch in der Gruppe, wann er die Position macht, wann er sich auch mal zurückfallen lässt, als ob er das alles schon 100 Jahre lang macht, ja, als ob er ein ganz erfahrener Hase ist. Aber er fährt die Rennen zum ersten Mal, macht irgendwie alles richtig. Ja, würde mich mal interessieren, wie das so kommt, wo er noch irgendwie, ja, vielleicht in der Jugend, Junioren, wird er wahrscheinlich noch gar nicht außerhalb von Eritrea Rad gefahren, also wird er noch gar nicht gefahren sein. In Eritrea ist das Level aber auch sehr hoch, muss man sagen. Ja, vielleicht auch mal so, ja, kam mir so spontan dann direkt in den Sinn, ja, okay, vielleicht fahren die Rennen dort noch viel instinktiver, als es jetzt zum Beispiel mit den jungen Fahrern hier in Europa ist, die schon alle irgendwie sich Gedanken machen um, ja, wie viel Watt muss ich hier fahren, kann ich da fahren, brauche ich eine Dropper Seat, also alle also Geschichten.
Was?
Ja, ist aber, wie gesagt, also für mich am beeindruckendsten, dass er einfach ohne diese Streckenkenntnisse da sich so im Feld behaupten kann und verhält, dass er da eben bei den wichtigen Stellen vorne ist. Das versuchen andere jahrelang und kriegen es nicht auf die Reihe. Und er macht es dann im ersten Versuch und gewinnt dann auch noch Gent Wevelgem.
Ja, noch so zwei oder eine Sache noch zu ihm. Er ist übrigens der einzige Fahrer, der Evenepoel bei den Junioren, glaube ich, schlagen konnte im direkten Duell, oder? Es gibt ja noch so ein Foto, wo er Evenepoel bei irgendeinem Nations Cup Rennen ist, das glaube ich, schlägt. Da fährt er nämlich für das UCI-Team, also Germay und Evenepoel, belgische Nationalmannschaft. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal irgendwann erwähnt, vor 100 Jahren gefühlt, dass er so der einzige Fahrer war in dieser Zeit, wo Evenepoel eigentlich alles gewonnen hat bei den Junioren, der ihm da folgen konnte. Und jetzt sieht man halt, ne, dass da auch ein Riesentalent einfach vorhanden ist.
Ich meine, bei Gent Wevelgem war es auf jeden Fall im Finale öfters mal im Bild. Ich habe es dann auch über Twitter mal so angesprochen. Und es geht einfach gar nicht klar, wie sich die Motorräder bei den Frühjahrsklassikern verhalten.
Kann ich auch
oder aus eingesetzt werden.
Katalonien bestätigen.
Ja, bei Rundfahrten bei den Klassikern ist der Unterschied nochmal, ich meine, da sind einfach viel mehr Motorräder noch dabei. Das sind so gefühlt 100 Fotografen, die da um die Spitzengruppe gekreiselt sind mit ihren Motorrädern. Und das macht definitiv einen Unterschied, ja. Also, wenn du siehst, wie auch hinten komplette Mannschaften so ein Loch dann teilweise nicht zufahren können und man fragt sich so, okay, wie geht das jetzt? Sind die vorne so stark?
Also wenn noch jemand auf dem Schlauch steht,
die
es
sind
geht
auch
darum,
stark,
dass die Motorräder Windschatten geben.
Ja, und man sieht das sehr, sehr oft, sehr deutlich bei den Klassikern. Es ist schon seit Jahren in der Diskussion, wird immer wieder angesprochen und es passiert einfach nichts und es werden definitiv Ergebnisse verfälscht, ja, bei den Rennen. Also ich glaube, Omloop Nieuwsblad wurde öfter schon durch ein Motorradkonvoi entschieden als durch irgendwelche fahrerischen Leistungen. Auf der anderen Seite würde das vielleicht auch mal Sachen wieder relativieren, ja. Also keine Frage, haben Laporte und Van Aert da eine Riesenshow abgezogen und waren an dem Tag deutlich die stärksten Fahrer. Aber dass die dann am Ende so einen Vorsprung halten und rausfahren dann nochmal, ja, ich meine, das kann auch dadurch kommen, dass sie halt einfach ein bisschen vom Windschatten profitieren, den die ganzen Begleitfahrzeuge da erzeugen. Ja? Also es gibt ja jetzt nicht nur diesen Effekt im Windschatten hinter den, also Motorrädern zu fahren, sondern auch wenn Fahrzeuge nah hinter einem sind. Ja, das Thema hatten wir schon mal bei dem Begleitfahrzeug der von Ghana, das mit 10 Ersatzmaschinen bestückt war, um halt eine größere Fläche zu bilden. Wenn man da so umringt ist halt von Fahrzeugen, natürlich macht das einen Unterschied. Und dann gerade da im Frühjahr bei den Rennen eben nochmal besonders. Ich weiß nicht, warum das immer so war, aber man fuhr einfach langsamer im Frühjahr auf den gleichen Straßen wie im Herbst. Ich weiß nicht, ob das noch was mit dem Luftdruck zu tun hat oder so. Aber es ist einfach so schwer, bei den Rennen ein km/h einfach nur schneller zu fahren. Ja? Und wenn das dann irgendwie beeinflusst wird durch ja, Begleitfahrzeuge im Rennen, finde ich einfach, kann man nicht erklären irgendwie. Man sieht das und du fragst dich nur so, okay, warum kommt da jetzt nicht ein Kommissär oder ein Regulator auf dem Motorrad und sagt, hier, fahrt mal weg. Es wird einfach irgendwie geschehen lassen und da fragt man sich als Zuschauer schon so, okay, gibt es da eine Regel oder gibt es keine? Und da gibt es auf jeden Fall eine Regel und du wird einfach nur nicht eingehalten und das ist für mich einfach unverständlich.
Katalonien fährt Ayuso bergab dem ganzen Feld, das die beiden jagt, weg. Und es gibt total tolle Kameraaufnahmen, weil in dieser rasenden Abfahrt er einfach die ganze Zeit von vorne gefilmt wird, mit relativ wenig Abstand. Und man fragt sich dann, wieso ist er jetzt dem Feld weggefahren? So, das war so ein krasser Windschatten, es war richtig einfach bergab Motortraining.
Ja gut, es war ja bei Sanremo auch, ne? Aus den Kurven rausbeschleunigen, den Sog, den hohen Start, der war auf jeden Fall auch nicht zu unterschätzen. Aber ja, das ist ja schon, wie Andi sagt, schon seit Ewigkeiten eigentlich ein Problem. Es wurde mal kurz, wurde sich mal drum gekümmert, muss man sozusagen, aber eigentlich interessiert es mittlerweile auch keinen mehr.
Ja, wer sich das nicht vorstellen kann, bei den Geschwindigkeiten, die die Jungs fahren, ist es halt nochmal was ganz anderes. Also da sind halt auch so 20 Meter, 15, 20 Meter merkst du.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, und mehr waren es definitiv nicht. Also es gibt ja Live-Bilder vom Rennen und ja, ist einfach unverständlich. Ich meine, es gibt eine Regel, ich glaube 30 Meter sind es mindestens, die du Abstand halten musst. Das wäre super einfach zu kontrollieren und über Funk den Fahrzeugen mitzuteilen, aber es wird irgendwie nicht gemacht und das macht den Sport halt auch zum Teil einfach
nicht
unglaubwürdig, aber es ist halt einfach auch lächerlich, dass da ist wie also so im Fußball kann man ja auch nicht einfach, es war kein Abseits, wir lassen mal durchspielen. Nee, aber
ich habe ja schon einmal Regulator gemacht bei der Deutschen, also das, was du gerade ansprichst, dass die Regulatoren das nicht regulieren. Und da ist das Problem immer, du sagst den Kameramotoren in dem Fall Abstand, dann machen die kurz Abstand und dann kriegen die aber aus der Regie die Anweisung, wieder dichter ranzufahren, weil sonst das Bild zu weit weg ist, also die Fahrer zu weit weg auf dem Bildschirm. Und das ist halt das Problem. Ist halt, du ziehst die Leute raus.
Ja, aber sorry, ich kann mit dem Handy schon nah genug ranfilmen, oder?
Andi, nein, ich bin ja auf deiner Seite, aber ich sag dir einfach gerade nur, wie das da abläuft. Und das ist halt so ein beschissener Fight immer zwischen Regulatoren plus und dann die Kameramotorräder, die halt dann noch von irgendwo anders Anweisungen bekommen. Also es muss irgendwie anders mal geregelt werden. Also,
ja gut, aber der Regulator kann sonst im Zweifel das einfach rausnehmen. Also den Fotografen mit seinem Fahrer, der kann ihn ja aus dem Rennen rausnehmen.
Das ist ja kein Problem. Ich rede jetzt von TV-Motorrad.
Also das wäre ja im Zweifel nur eins, aber es sind ja dann Sicherheitsleute, die dann auf einmal sich das Rennen vielleicht auch das Finale live angucken wollen und ein bisschen näher dranbleiben einfach. Also ich weiß ja nicht, was die da alle reitet, mit drei Motorrädern vor so einer Spitzengruppe herzufahren, nebeneinander.
Okay, ich würde gerne noch einmal kurz über das Frauenrennen reden, müssen wir gar nicht unbedingt im Detail, aber ich habe es eigentlich auch nicht geschaut, aber ich finde die Siegesserie der Siegerin krass. Die amtierende Weltmeisterin Lisa Balsamo hat jetzt die letzten drei World Tour Rennen gewonnen. Und bei dem anderen Runde von Trente wird sie Zweite. Also auf jeden Fall ziemlich gute Quote für sie. Und was ich mitbekommen habe von dem Rennen, ist auf jeden Fall, dass SD Works alles probiert hat, ne, um das Rennen irgendwie so schwer zu machen, damit sie den Sprinter nicht auch noch gewinnt. Aber ja, ist wohl nicht gelungen. Vielleicht habt ihr noch mehr dazu zu sagen.
Ja, ich kann eigentlich nur sagen, Marlen Reusser, falls du zuhörst, fahr Paris-Roubaix. Du hast gute Chancen, da ganz vorne reinzufahren, wenn du nicht Angst vor Kopfsteinpflaster hast. Super starkes Rennen gefahren. Also ich weiß nicht, wie oft die irgendwelche Löcher zugefahren hat oder auch selbst attackiert hat. Am Ende noch den Sprint angefahren.
Genau, die ist dann richtig stabil den Sprint angefahren.
Also würde ich empfehlen, Paris-Roubaix doch nochmal eine Chance zu geben.
Ja, die hatte, glaube ich, nicht so richtig Bock, ne?
Ne, auf Roubaix nicht, aber es hat halt auch geregnet.
Ja.
Ist nochmal ein ganz anderes Rennen. und war jetzt bei den letzten Rennen einfach.
Könnte ja wieder regnen, ja, wissen wir ja noch nicht.
Ich würde sagen, auch jetzt am Kemmelberg die stärkste Fahrerin vielleicht. Ansonsten Shoutout an Liane Lippert. War auch solide Leistung aus deutscher Sicht mal wieder.
Flandern.
Liane fällt bei den Männern auch sehr stark gefahren. Schon lange nichts mehr von gesehen. Also stimmt nicht, aber Max Kanter auch wieder ein Zeichen mal gesetzt. Jo, ansonsten bei den Frauen, ich meine, die hat halt auch das stärkste Team so, ne? Oder wirklich überragend, wie die das Rennen so kontrollieren. SD Works natürlich versucht immer wieder den Sprint zu vermeiden. Aber Trek hat es halt einfach, hat es halt drauf, ne? Mit Van Dijk, die dann den Diesel anschmeißt und alle Löcher zufährt, mhm, und irgendwie die explosiveren Attacken werden dann. Wie heißt nochmal die italienische Meisterin? Longo Borghini.
Ja.
Die springt halt auch 15 Mal mit im Finale. Da kannst du dann auch nicht so viel machen, ne? Und
ja. Aber
die hat halt jetzt einfach einen Lauf, ja, muss man so sagen. Bei dem Sprint, der war so chaotisch, aber sie macht es halt trotzdem wieder und da kann man nur sagen, das ist dann halt, wenn es einmal läuft, dann läuft's, ne?
Ja, aber eine Sache noch und dann können wir auch ab nach Südafrika düsen. Frauenrennen werden auf jeden Fall auch immer taktischer und es weniger wie früher einfach nur stark sein und wegfahren. Das ist schön zu sehen.
Das ist auf jeden Fall sehr gut.
Ja.
Ja, Türen auf. Südafrika. So, wie in der Einleitung schon erzählt, sind wir nach Südafrika gefahren, denn da ist was relativ Spezielles passiert. Erstmal sage ich Hallo, wir begrüßen Georg Egger und Lukas Baum. Hi.
Hi.
Also eigentlich hätte ich ja sagen müssen, in den Bus kommt die Speed Company.
Ja, genau. Also gut. Wir sind Speed Company Racing. Eigenes Team.
Geiler Name.
Und besteht aus uns beiden.
Ja, also ich erkläre jetzt erstmal für den geneigten Hörer, der nicht gerafft hat, was passiert ist, weil Andi hat auch überhaupt nichts mitbekommen. Paul schon. Was denn so grob passiert ist, es geht um Mountainbike-Rennen. Cape Epic, so größtes Mountainbike-Rennen der Welt. Zumindest meiste Reichweite, würde ich mal sagen. Ist ein 8-Etappen-Marathon-Rennen im Zweierteam. Und eigentlich, wir hatten, ich würde jetzt vor einem Jahr sagen, stimmt aber nicht, weil letztes Covid-Cape Epic war im Oktober und jetzt sind wir wieder bei dem normalen Termin im März. Letztes Mal hatten wir schon den Martin Frey, der ist mit seinem Partner Zweiter geworden. Und jetzt dieses Jahr ist ein neues Team, die Speed Company, da hängen gefahren. Die sind eigentlich erst frisch gegründet, beziehungsweise sind, glaube ich, irgendwie so im letzten Herbst und November erste Rennen zusammen als Team gefahren, sind auch eigentlich nur zu zweit mit einem Betreuer unterwegs und sind dort beim Cape Epic, das haben sie auch erst 2 oder 3 Wochen vorher beschlossen, dort zu fahren, komplett, weiß ich, auf eigene Kappe angetreten und haben gegen die ganzen fetten Werksteams einfach gewonnen und sind jetzt, wir nehmen Dienstag auf, am Sonntag, ihr müsst selber lachen, habt ihr dieses größte Mountainbike-Rennen der Welt, Gesamtwertung gewonnen und die letzte Etappe. Und ja, also das hat relativ fette Resonanz jetzt auch auf allen Kanälen gegeben und ich glaube, ihr kriegt das auch gerade selber mit, was das für Wellen schlägt. Und trotzdem habe ich gestern gefragt, können wir heute aufnehmen und hier sind wir.
Ja, genau, das war so die Story, ganz kurz gefasst. Hat eigentlich soweit auch alles gepasst. Ja, für uns war es natürlich auch super überraschend, dass es so gut funktioniert hat, weil die anderen Teams, wie gesagt, alle viel besser aufgestellt waren, Backup-Teams dabei hatten und alles pipapo. Und wenn wir da irgendwas verkackt hätten da unten, dann wäre es halt vorbei gewesen, aber es lief zum Glück alles rund.
Ja, richtig krass. Also, Paul, erzähl.
Ja, also ich habe so ein bisschen über die Räder, die ihr nutzt, halt den Zugang zu euch bekommen quasi, über den Kanal, über Orbea und habe das angefangen zu verfolgen und ich kannte euch ehrlich gesagt nicht die Namen. Ich wurde dann vom deutschen Vertreter aufgeklärt, wer ihr seid und wo ihr herkommt. Und jetzt auch über die Recherche von Basti natürlich auch nochmal aufgeklärt. Aber ich finde es dann irgendwie krass. Also ihr könntet gleich nochmal erzählen, wie ihr dazu gekommen seid und welche finanziellen Mittel ihr hattet. Aber so in diesem Kontext, wenn man ja weiß, wie viel Geld die großen Radhersteller oder die Teams da in dieses Rennen reinwerfen und dann fahren da ja nicht irgendwelche Leute, sondern halt die weltbesten Mountainbiker.
Nicht irgendwelche Leute wie ihr.
Genau. Ja, und das ist halt einfach krass. Und ihr fahrt dann da irgendwie mit irgendeinem Vater, ich weiß nicht, von wem der Vater?
Ja, meiner war dabei. Vater genau. Meiner musste mit dir. Ja, genau. Nötig, da teilzunehmen.
Mit Vater Baum. Mit Vater Baum dahin und gewinnt dann halt irgendwie auf der letzten Etappe diese Gesamtwertung. Ich finde das ziemlich krass. Ich glaube, man versteht es nur, wenn man das Rennen ein bisschen verfolgt hat über die Jahre und weiß, wie wichtig es ist. Sonst denkt man sich ja, gut, ist halt ein Mountainbike-Rennen. Aber so von der Wertigkeit ist es schon ziemlich krass einfach.
Ja. Man kann auch sagen, Mountainbike Tour de France eigentlich, oder?
Richtig, ja.
Jetzt hat es auch jeder verstanden, der keine Ahnung hat von Mountainbike.
Ja, die ganze Tragweite war uns aber auch nicht bewusst im Vorfeld. Wir haben immer schon so vom Hörensagen gehört, okay, wow, Cap Epic, volles Riesending und Prestigeobjekt, wenn du es gewinnst. Aber wir waren da wirklich am ersten Tag bei der Anmeldung, ne? Wir lachen schon wieder. Wir sind da angekommen, ein Camper, ne? Ungelabelt. Und dann kommst du auf das große Eventgelände und dann stehen alle Zelte da und Kochanhänger und hin und her. Hast dich gesehen. Alles vom Allerfeinsten, komplett durchgeplant. Wie so ein, ihr könnt euch vorstellen wie Tomorrowland, aber für Biker. Alles präpariert. Und dann kommen wir zwei Hobbys eigentlich an mit meinem Papa, ne? Laufen da zur Anmeldung, holen die Startnummern ab und waren so geflasht von dem ersten Eindruck, dass wir einfach gesagt haben, komm, wir gehen mit deinem Camper, machen kurz die Tür zu und kommen erstmal auf unser Leben klar. Weil das war schon so schon heftig, dass wir erstmal uns kurz setzen mussten.
Man muss jetzt an dieser Stelle vielleicht mal auch sagen, dass ihr jetzt beide keine unbeschriebenen Blätter seid. Ihr seid beide 27, glaube ich, ne?
Ja.
Georg, dich kenne ich schon so ein bisschen aus dem Kontext. Ich bin ja immer hier mit Thorsten Walter unterwegs und halt dann auch mit Ben. Und du bist ja so quasi schon immer einer der Rivalen von Ben gewesen, Cross-Country.
Ja, Lukas eigentlich auch.
Lukas auch. Lukas hat dann aber, Lukas tatsächlich auch schon, habe ich jetzt mittlerweile rausgefunden, mal Juniorenweltmeister gewesen.
Ja, genau.
Ja, also da
im gleichen Land sogar.
Ja.
Also Südafrika 2013 war mein persönliches Junioren-Highlight. Das Jahr war ziemlich gut gelaufen für mich damals, 2013. Da habe ich dann den ersten Triple geschafft. Also den sportlichen
den
Triple.
Den ersten Dreier,
sorry. Nochmal kurz Korrektur. Also Deutscher Meister, Europameister, Weltmeister.
Da kam jetzt nach dem Cape Epic-Sieg noch ein paar dazu, oder was?
Okay, gut, dann so, wo setzen wir da jetzt wieder an?
Ich mache einfach weiter.
Und haben wir noch irgendwelche Analogien zum Dreier?
Crossmeister warst du auch mal, habe ich gesehen.
Ja, in der U13. Ich habe so ein bisschen, nach meinem Juniorenjahr habe ich so ein bisschen Motivationsprobleme gehabt, beziehungsweise habe das nicht so richtig verarbeitet und mein größter Traum war eben Weltmeister zu werden und dann bist du irgendwie 18, mit dem Abi fertig. Denkst du, bist irgendwie on top of the world, so sage ich mal, sportlich gesehen. Und dann kam für mich irgendwie nichts danach. Also ich habe so ein bisschen Probleme gehabt, so die Perspektive zu sehen. Vielleicht im Nachhinein hat mir einer gefehlt, der mich so in der Hand genommen hat, hat gesagt, okay, hier sind die Möglichkeiten, die bestehen. Und wenn du das und das erreichst, dann kommt der nächste Schritt. Aber den habe ich damals eben nicht gesehen und habe dann mit dummen Dingen irgendwie Zeit verbracht. So, da war mein größtes Ziel, 100 Kilo Bankdrücken zu machen im Winter.
Und hat mich echt
zielführend. Habe ich tatsächlich geschafft, ne? Und ich habe damals so ganz dickbrüstig dann die Weltmeistermedaille angezogen, habe mich auf die Handelbank gelegt und habe so ein Video gemacht, wie ich 110 Kilo Bankdrücken mache. Aber dass dann dementsprechend die Saison gelaufen ist, dann danach 2014 und 2015. Das war dann auch klar und dann erst 2016 kamen wieder die ersten Erfolge, dann mit einem dritten Platz bei einem U23 Weltcup Mountainbike und deutscher Meistertitel wieder und dann 2017 im Anschluss dann auch der deutsche Meistertitel Cross und dann kam wieder für mich so ein Motivationsloch irgendwie und habe irgendwie mit der Brechstange versucht, dann das letzte U23 Jahr gut abzuschließen, um dann gut in die Elite zu starten. Aber das ist mir nicht so richtig gelungen und habe mich dann so ein bisschen verrannt und dann kamen auch noch persönliche Dinge, so Trennung, dann wurde ich getrennt und das hat mir dann auch noch so das Genick gebrochen Und dann lief sportlich scheiße, privat scheiße. Und dann musste ich erstmal mit allem abschließen. Hab gesagt, ey, ich muss mich erstmal um mich selbst kümmern, bevor ich hier im Kreis Rad fahre. Weil das führt zu nichts. Und deswegen meine Pause. Und jetzt kam ich eben zusammen. Georg hat mich wieder reanimiert, sportlich gesehen. Und hat mich letztes Jahr aufs Rad gesetzt wieder. Und dann habe ich schnell gemerkt, dass irgendwie doch Talent und Druck da ist im Motor. Und jetzt bin ich irgendwie in der Form meines Lebens und jetzt sitzen wir hier im Camper in Südafrika.
Jetzt muss Georg mal aus seiner Sicht erzählen, wie es dazu gekommen ist. So, also reanimiert ist, glaube ich, letztes Jahr im Frühjahr passiert, ne?
Ja, genau. So mehr oder weniger.
Sag erstmal, wie du bis dahin gekommen bist, so wie deine Karriere war und dann, wie ihr dann dazu gekommen seid und dann machen wir da weiter.
Ja, also meine Karriere war auch ähnlich wie Lukas seine. Wir sind schon immer zusammen Crossrennen, Straßenrennen und vor allem Mountainbike-Rennen gefahren. Und auch immer erfolgreich. Also wir haben uns immer wieder mal auf dem Podium bei irgendwelchen Deutschland-Cups im Querfeld ein oder auch bei Bundesliga-Rennen im Mountainbike-Bereich getroffen. Und waren halt ja U15, U17 immer zusammen unterwegs, sind deswegen auch beste Kumpels seither. Und ich war bei den Junioren auch erfolgreich, aber nicht ganz so krass wie der Lukas, weil der mir halt alle Titel weggeschnappt hat. Ich war dann immer irgendwie so Top 5, Top 10 bei den internationalen Meisterschaften und U23-mäßig dann auch schon mal Vierter bei einer WM, Zweiter bei dem Weltcup in Albstadt. Aber gewonnen habe ich leider nichts. Also keinen Weltcup und keine WM oder so. Nur zwei deutsche Meistertitel in der U23 und dann war ich mal deutscher Vizemeister im Herrenbereich, zweimal Dritter und ja, ich bin eigentlich die ganze Zeit Mountainbike gefahren oder Fahrradrennen gefahren in der Zeit, wo der Lukas da hin und wieder mal rumgestrackelt hat. und ja, bei mir war dann halt auch irgendwie so ein Punkt, also ich bin vor 2,5 Jahren Papa geworden und da hat sich einiges geändert, dann kam noch Corona dazwischen und dann war ich auch mal so sportlich ein bisschen am Durchhängen, so hatte mal 1-2 Jahre nicht so die krassen Erfolge. Dann hat sich teammäßig halt, ja, haben sich nicht mehr so die Verträge ergeben, wie ich es mir erwünscht habe. Und dann haben wir beide uns halt getroffen im Finale Ligure, sind wieder ein bisschen Fahrrad gefahren zusammen. Dann habe ich gemerkt, okay, der Lukas kann noch Fahrrad fahren. Er hat direkt wieder Bock gehabt. Und dann haben wir halt so langsam angefangen, unsere Spinnerei hier mit Speed Company Racing so ins Leben zu rufen. Und irgendwann nach ein paar Monaten war halt so der Punkt erreicht, wo wir gesagt haben, okay, jetzt müssen wir das Ganze halt durchziehen. Und ja, dann hatten wir erstmal ein bisschen Probleme, so an Sponsoren ranzukommen, weil wir halt einfach nur zwei 27-jährige Typen sind, die zwar ganz gute Erfolge haben, aber halt vielen Sponsoren hat dann so ein bisschen der Background gefehlt mit Teammanager und Organisation und Pipapo, weil wir halt gesagt haben, wir wollen das auf eigene Faust machen, wollen das so ein bisschen basic-mäßig halten und einfach irgendwie so unbeschwert durchs Leben radeln, sag ich mal, und machen, wie wir Bock haben. Und da haben halt einige Sponsoren erstmal gesagt, okay, ob das so gut geht und haben erstmal sehr passiv oder gar nicht uns sponsern wollen. Deswegen sind wir eigentlich auch auf gekauften Orbea-Rädern unterwegs, die wir uns letzten, so also geil, im Winter gekauft haben.
Auf jeden Fall, Paul hat das schon erzählt, ich wollte es gar nicht glauben.
Also wir sind da halt, wir haben uns Fahrräder gekauft, ist ja aktuell auch gar nicht so einfach, überhaupt ein Fahrrad herzubekommen. Und sind da mit den Dingern nach Spanien geflogen zu den ersten beiden Rennen. Haben die auch halt direkt auf Anhieb gewonnen. Das waren auch so Etappenrennen. Und dann haben halt die Spanier da unten am Rad gedreht und geguckt in den Systemen, wo wir da jetzt registriert sind bei Orbea. Und dann haben die halt irgendwie rausgefunden, dass wir uns die Bikes halt bei so einem kleinen Shop bei mir um die Ecke gekauft haben. Aber wir haben halt irgendwas Fahrbares gebraucht. Und dann haben wir halt gesagt, okay, nur weil wir jetzt gerade noch keinen Bikesponsor haben, hören wir nicht auf, hier unser Team zu gründen oder irgendwie unseren Traum zu leben. Und dann haben wir uns halt schnell zwei Fahrräder gekauft. Aber jetzt mittlerweile sind wir safe. Also ich glaube, wir müssen uns jetzt dann keine Fahrräder mehr kaufen.
Das habe ich auch schon gehört aus OBR-Seite, von daher. Und wenn es da nicht klappt, dann sicherlich woanders mit den Erfolgen. Aber jetzt trotzdem, wie habt ihr die ganze Zeit das Ding finanziert? Also ich meine, man hat ja so ein paar Sponsoren gesehen, die ihr irgendwie auf dem Ärmel habt und auf dem Helm, aber ich glaube jetzt nicht, dass ihr da Unsummen zusammenbekommen habt. Wie lief das ab? Also ich meine, wie, und dann auch, wie seid ihr so kurzfristig in das Rennen reingekommen? Sicherlich über UCI-Punkte, oder?
Ja, das lief eigentlich hauptsächlich über die Etappenrennen in Spanien, weil wir die, wie gesagt, beide gewonnen haben. Und das waren jetzt auch keine Nasenbohrer-Rundfahrten, sondern halt schon auch so, sag ich mal, ein, zwei Kategorien unterm Cape Epic. Und dann, ja, wie gesagt, also wir sind ja jetzt auch nicht komplett unbekannt im Mountainbike-Bereich. Dann haben wir der Veranstalterin geschrieben und die hat eigentlich direkt dann uns die Türen geöffnet und sogar noch Vergünstigungen gegeben. Und wir haben eigentlich mit einem deutlich höheren Preis gerechnet für den ganzen Trip hier, als es dann wirklich im Endeffekt war. Und deswegen haben wir dann auch so spontan gesagt, dass wir das irgendwie dann doch finanzieren können. Also natürlich mit Foodtruck und allem Pipapo konnten wir uns jetzt nicht leisten, aber zumindest so viel.
Für den Flug und für den Camp hat's gereicht.
Und für den Sieg auch.
aber trotzdem, ich meine, interessiert nach, wie euer Budget aussah.
Nee, das waren wirklich, wir haben 7.000 Euro gebraucht für das Rennen hier.
Krass, ich habe.
Ist allein nur so schon stark
im Sinne von dem $7.000
oder normal?
Nee. Ja, genau, das haben wir nämlich auch gedacht. Ja. Dann haben wir nämlich der Candice, der Veranstalterin oder die Pro-Teams macht, haben wir geschrieben, wie es aussieht. Dann hat die gesagt, ja, für 1.000 Euro sind wir dabei. Und wir so, okay, krass. Dann haben wir geschaut. Dann haben wir uns, glaube ich, noch mehr oder weniger den letzten Camper hier in Südafrika sichern können, weil die haben hier auch nur eine begrenzte Anzahl an Campern und zum Cape Epic braucht halt jeder so ein Ding. Dann haben wir noch einen Camper gemietet hier für 1,5. Dann die Flüge halt noch für 3 Personen, jeweils ein Taui. Und dann das waren
Gepäck.
Wir eigentlich...
Ein bisschen Gepäck noch.
Ja, und dann waren wir eigentlich schon safe.
Es ist so krass, Mann. Geil. Also ich finde das so... Ja, weißt du, als wenn wir uns jetzt entscheiden, morgen einfach irgendein Radrennen zu fahren, wir fahren halt einfach, weißt du?
Ja, also Tour de France halt.
Ja, genau. Also genau, wenn wir sagen, wir fahren jetzt halt Tour. So,
das, ja, ist aber halt, ja, das ist halt beim Mountainbiken schon ein bisschen einfacher, irgendwie in die großen Rennen reinzukommen, als auf der Straße. Da gibt es halt irgendwie nicht so die klar definierten Strukturen. Aber zum Beispiel, dass man in einem World-Tour-Team sein muss oder so, das gibt es halt bei uns nicht. Also wenn man da irgendwie über so kleinere Rundfahrten sich halt gute Ergebnisse sichert, dann kann man da eigentlich schon irgendwie dann auch an größeren Geschichten teilnehmen.
Aber du musst tatsächlich auch UCI-Punkte haben, Georg, ne? Also du kannst nicht als Newbie da teilnehmen und da kannst du dich als UCI
teilnehmen. Nee, das geht natürlich nicht. Aber wir sind jetzt auch nicht, das ist ja nicht so, dass wir jetzt erst seit diesem Jahr Rennen fahren. So. Deswegen, wir hatten ja den Background.
Ja.
Und aber auch die UCI-Punkte.
Ja. Ja.
Seid ihr vorher schon in dem Marathonbereich gefahren, so wie ihr das jetzt macht, so zu zweit? Oder denkt ihr jetzt als Cross-Country-Fahrer, was sind das eigentlich alles für Opfer hier? Und ihr gewinnt alles direkt. Oder also wie seid ihr über den Winter so stark geworden plötzlich? Ist das einfach dieser Spirit, den ihr da jetzt zu zweit habt? Und habt ihr so viel Bock? Weil irgendwas ist ja passiert, dass ihr da antretet und so einschlagt.
Also wir hatten ein Test-Event, das muss man sagen, was auch ein bisschen die Initialzündung war. Letztes Jahr im Winter gibt es ein Rennen in Israel, Epic Israel. Gehört nicht zur Epic-Serie, aber der Veranstalter damals war auch Teilnehmer mal beim Cup Epic. Und hat sich das Event hier als Vorbild genommen und wollte das gleiche Ding auch aufziehen in Israel. Aber nicht unter der Schirmherrschaft, sage ich mal, von der Epic-Serie, nennt sich aber auch Israel Epic. Und da sind wir noch, ich damals in neutralem Trikot, aber ich war, glaube ich, für ein Event, beziehungsweise ich habe ein Trikot dabei gehabt von mir. Und danach sind wir im Leader-Jersey gefahren.
Ja.
Das war so das erste gemeinsame Rennen als Doppelpack. Das haben wir dann auch schon gewinnen können. Aber zu deiner Frage mit den Cross-Country-Fahrern, die jetzt beim Marathon teilnehmen, ich glaube, da hat sich auch viel gewandelt im Marathonsport, der kürzer und härter geworden ist. Also gleicht sich so ein bisschen dem Cross-Country-Sport an. Klar, auch die Cross-Country-Rennen wurden kürzer. Das sind nicht mehr 2 Stunden wie jetzt vielleicht Olympia 2004, wo wir damals vor einer Woche haben wir noch ein paar Videos
geguckt. Stimmt.
Aber wir als Cross-Country-Fahrer, ich meine, das ist ja, glaube ich, Sportarten oder Disziplinen übergreifend. Wir trainieren ja alle ungefähr das Gleiche. Vielleicht die Straßenfahrer sind noch ein bisschen extremer mit den extremen Grundlageneinheiten. Aber wir haben auch den gleichen Trainingsumfang. Sprich, können auch über die gleiche Distanz irgendwie Gas geben. Das Einzige, was uns vielleicht spezifischer macht, dass wir halt diese kurzen, ich sag mal so 5 Minuten Schwelle und dann wieder was Technisches, 5 Minuten Schwelle technisch. Das macht vielleicht Cross-Country-Sport oder Cyclocross-Sport speziell. Aber die ganzen Endurance-Sachen, irgendwann kommt es ja irgendwie nur noch auf den Motor an. Also wer hält es am längsten durch, so sich die Fresse zu polieren? Und da sind wir eigentlich, glaube ich, ganz gut drin. Und dann können auch den etablierten Marathonfahrern irgendwie auf die Füße treten, ohne uns jetzt irgendwie zu verstecken.
Ja, genau. Also ich glaube, das kommt schon auch ein bisschen daher, dass wir beide eher so Fahrertypen sind, die eher so einen Dieselmotor haben und vielleicht gar nicht unbedingt perfekt geeignet sind fürs Cross Country, sondern eher so ein bisschen so irgendwo zwischendrin sind. Vielleicht sogar auch für die Straße gar nicht so ungeeignet. Ja, also und früher war es auch so, bis vor ein, zwei Jahren, dass die Etappenrennen noch in die Cross-Country-Weltrangliste mit reingezählt haben. Also, beziehungsweise es gab eigentlich nur eine Cross-Country-Weltrangliste und noch keine für Marathon. Und seit ein, zwei Jahren gibt es jetzt eine extra Marathon-Weltrangliste und seitdem wurden halt die Etappenrennen komplett abgekapselt vom Cross-Country-Sport und sind jetzt alle ein bisschen länger geworden, sag ich mal. Früher waren Etappenrennen oft auch so einfach ein Marathon, ein Cross-Country-Rennen und ein Bergzeitfahren gekoppelt. Und das haben dann die ganzen Cross-Country-Fahrer als Vorbereitung genutzt, um UCI-Punkte zu holen und halt um irgendwie sich ready zu machen für die Saison. Aber das geht halt jetzt nicht mehr, weil die UCI da ein bisschen was umgestellt hat. Und jetzt ist halt Marathon-Racing einfach nur noch Etappenrennen und Eintagesrennen. Ähnlich wie eigentlich ist Marathon, Mountainbike-Marathon ähnlich wie Straßenrennsport jetzt. Also es gibt Eintagesrennen und die Mehrtagesrennen und wir sind jetzt bisher nur die Mehrtagesrennen gefahren und damit eigentlich echt saugut klarkommen.
Die Frage ist ja eigentlich, aber warum seid ihr so geil drauf? Die anderen sind ja, auch keine also, Null.
Ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass wir halt als Team übel gut funktionieren und wir haben das auch, also wir, keine Ahnung, es fängt halt schon bei so ganz klassischen Sachen an, wir sind halt beste Kumpels und umarmen uns halt oder wir fahren halt echt füreinander und wir geben uns noch eine Umarmung vorm Start und legen halt los und machen die dann fertig und die anderen, die man merkt halt einfach, die sind ein bisschen zusammengewürfelter und gerade wenn es halt so eine Teamwertung gibt, wie beim Cape Epic, dann ist es halt einfach ultimativ wichtig, dass man sich nicht gegenseitig kaputt fährt, sondern halt gut kommuniziert während dem Rennen und irgendwie einfach auch sagt, wenn man vielleicht gerade 1-2% drüber fährt. Weil ihr wisst es ja selber, wenn man halt mal irgendwie 10 Minuten lang einfach nur 10 Watt über dem Bereich fährt, den man eigentlich gerade fahren kann, dann kann man sich halt mal übelst den Motor kaputt schießen. Und ich hatte das Gefühl, dass es andere Teams beim Cape Epic einfach teilweise zu oft gemacht haben und dann irgendwann komplett grau waren. Und wir haben halt so gut miteinander kommuniziert, dass wir halt einfach auch mal die Gruppe reisen lassen haben, unseren Motor geschont haben. Und wenn wir halt konnten, haben wir halt voll draufgelatscht. Also ich weiß nicht, ob ihr den Livestream geguckt hattet, aber wir haben halt dann uns ab drei oder vier, also die letzten drei, vier Tage haben wir uns halt krass gut gefühlt und sind halt dann einfach nur komplett immer Vollgas eigentlich gefahren, so schnell wie es halt zu dem Zeitpunkt gerade ging. Und damit haben wir halt die Marathon-Racer ziemlich kaputt gemacht, weil wir halt schon von Start weg sportlich gefahren sind. Und ja.
Ja, das habe ich mitbekommen, dass das eure Taktik war. Am Anfang direkt losballern und dann so ein bisschen wie Straßenrennsport, wie es bei der Vuelta a Catalunya auch war. Lassen wir mal fahren, kriegen wir schon wieder. Hat bei euch halt nicht so funktioniert, mit dem wieder einholen. Aber seid ihr auch mit Wattsensoren dann gefahren? Also habt ihr da auch geschaut?
Okay. Also, wir sind immer, wir haben beide Stages drauf. Und zum Beispiel, also ich kann jetzt, ich denke die letzte Etappe, ich weiß nicht, ob ich da noch meine 71, 72 gehabt habe. Ich denke eher so Richtung 70 Kilo oder vielleicht ein bisschen drunter, weil man nach 8 Tagen Rennen fahren, ey, da kannst du fressen, was du willst, aber du wirst trotzdem kleiner irgendwie. Da habe ich über 2 Stunden 50 370 NP gehabt. Na gut, man lässt sich drüber streiten, wie viel, was meine Toleranz da irgendwie drin ist, aber wir sind schon kranke Zahlen gefahren, auch am letzten Tag noch, wo ich gedacht habe, hey, wo kommen da die Watt her irgendwie. Aber wir haben schon immer geguckt, auch es ist schon hilfreich, auch in langen Anstiegen, da waren schon extrem lange Anstiege dabei, teilweise 10, 15, 20 Minuten. Und immer eine konstante Pace zu fahren, auch um sich gegenseitig geil abzustimmen, weil wenn der eine sagt, weißt du, oh fuck, ich kann halt echt nur noch einen konstanten Speed fahren, dann muss der Vordermann, der im Wind halt ein bisschen mehr tritt, sich auch geil drauf einstellen, also beziehungsweise hat dann echt eine absolute Zahl, wo man sich dran festhalten kann und muss nicht immer so alle zwei Sekunden nach hinten gucken, ob der Speed okay ist. Mhm. Und ich glaube auch nochmal zu der Frage, wo vorher war, was unser Geheimrezept ist. Ich glaube, dass die Konstellation zwischen uns beiden, dass wir ähnliche Fahrertypen sind, aber auch auf einem ähnlichen Level und uns nie irgendwie gegenseitig komplett die Lichter ausgefahren haben. Das heißt, ja klar, einer von uns beiden hat immer mal bessere Tagesform gehabt als der andere. aber wir haben auch klar kommuniziert. Also ich meine, wir sind beides Egoisten, wie alle Radsportler wahrscheinlich. Aber wir haben dann quasi die Egos da während der Etappe ein bisschen beiseite gelegt und konnten da wirklich sagen, hey Alter, wenn du jetzt nochmal so über die Wette drüber fährst, dann bringst du mich um, dann kannst du allein weiterfahren. Und wenn man das früh genug macht und dann kann der Vordermann auch reagieren. Und ihr habt es auch, oder wer den Livestream gesehen hat, andere Teams, wo irgendwie ein Fahrer deutlich stärker war, da siehst du immer, der fährt immer 20 Meter vor dem anderen und jeder Straßenfahrer wird da die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, weil du sparst einfach so viel Watt im Windschatten. Du kannst deinen Schwächeren wirklich mitziehen und über die Kuppe drüber bringen oder einfach mal, weißt du, einen Stupper geben von hinten, um den anderen irgendwie über den Berg zu retten. Das macht so viel aus und ich glaube, das hat im Endeffekt dann unsere Maschine oder unsere Konstellation halt so effizient gemacht. Und es war die Kombination aus guten Beinen, aus der Freundschaft, die uns eben verbindet, die Barrieren oder die Kommunikationsprobleme, die vielleicht andere Fahrer haben, dann beiseite schafft. Und die Erfahrung, die wir zusammen haben. Ich meine, ich habe es gesagt, nach dem Ziel, für mich fühlt sich das an wie mit deinem besten Kumpel Radfahren, so wie immer. Und für mich, in manchen Trainings waren wir genauso schnell wie im Cup Epic oder war für mich genauso anstrengend. Also viel anders als im Training ballern hat sich nicht angefühlt.
Okay. Du hast gerade am Anfang gesagt, Geheimrezept. Und die anderen Teams hatten Kitchen Trucks dabei. Wie sah das bei euch aus? Das würde mich jetzt interessieren. Ja, stand dein Vater da am Herd und hat die Pasta gekocht?
Ganz im Gegenteil. Also mein Vater war eigentlich so ein bisschen das Mädchen für alles. Hat sich so ums Drumherum gekümmert, uns Räder sauber gemacht nach dem Rennen. Aber vielleicht seid ihr als Straßenfahrer da dann noch die größeren Divas. Aber ich mache das eigentlich schon seit meiner Juniorenzeit. Ich habe mir so ein bisschen damals abgeguckt vom Wolfram Kurscher, der vielleicht auch extrem war in der Hinsicht, aber ich habe damals schon als Junior, als 16-, 17-Jähriger gesehen, wie Wolfram, der damals Profi war, bei Topic Ergon, auch seine eigene Küche dabei gehabt hat, also im Hotelzimmer selbst gekocht hat, weil er einfach gesagt hat, er will die Konstanz haben und immer nur das essen, was er selbst macht. Und das habe ich mir als Juniorenfahrer schon angeeignet. Also ich habe dann auch in meinen Juniorenjahren eine Induktionsplatte dabei gehabt und habe mir selbst auf dem Hotelzimmer Essen gekocht, um immer eben die Essenskonstante zu haben. Ja. Und wir haben jetzt hier auch bei der Cup Epic uns selbst gekocht. Also wir haben um 4 Uhr angefangen, Gemüse zu schnippeln, haben dann den Reiskocher oder den Reistopf aufgesetzt und haben um 5 zusammen gegessen, oder also zwischen 5 und 6 zusammen gegessen. Also wir haben selbst gekocht, haben nach dem Essen dann unsere Räder noch ready gemacht und so war die Vorbereitung, ne? Das ist das Geheimrezept. Und ich glaube halt auch wirklich, du kannst das ganze Ding aufblasen, ne? Noch und nöcher. Ich will nicht wissen, also die großen Teams haben bestimmt Budgets gehabt, zwischen 100.000 und 200.000 hat es bestimmt gekostet, das ganze Event mit Vorbereitung und so. Wie gesagt, also die Konstellation, die wir gehabt haben, unser Setup, war einfach auf Effizienz, vielleicht auch aus finanzieller Hinsicht auf Effizienz getrimmt. Aber die Maschine oder das Ding ist einfach gelaufen. Und ich glaube, je mehr Zahnräder du zu so einem Uhrwerk oder zu so einer Mechanik hinzufügst, desto komplizierter wird es auch und desto mehr kann irgendwie auch schief gehen. Also wenn wir nur 2 Leute im Camper haben und nur 2 Leute berühren das Essen, dann sind auch nur potenziell 4 Hände irgendwie schmutzig, ne, die man sich irgendwie mit Desinfektionszeug sauber machen kann vorher. Und da haben nicht irgendwie 10 Leute Kontakt mit dem Essen, wo dann nur einer reicht, um da irgendwas reinzubringen, um die Scheißerei da irgendwie ins Team zu bekommen. Und da hat es viel gegeben. Hygiene ist ein Riesenthema bei dem ganzen Event, weil du wohnst halt irgendwie wirklich auf engstem Raum mit so vielen Leuten zusammen. Und vielleicht ist es bei der Cup Epic da auch gar nicht mal so schlecht, den Kreis klein zu halten und auch wirklich das Umfeld klein zu halten. Wir waren zum Beispiel auch immer nur auf unserer Toilette, auf dem Klo. Ne? Ich habe andere Teams gesehen, die wirklich auch auf Toilettencontainer auf dem Klo waren. Vielleicht auch so ein Ding, wo sich andere vielleicht was abgucken können, aber so haben wir das Ganze angegangen. Ne? Klein halten, alles selbst machen und die Fehler dann zu minimieren. Wenn wir Fehler machen, dann sind es wir, sonst keine anderen.
Aber war schon so durchdacht von Anfang an?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben uns hier wirklich komplett in Selbstquarantäne mehr oder weniger gegeben in unserem Camper, weil wir einfach auch wussten, dass es oft genug in der Vergangenheit schon da unten irgendwelche Nahrungsmittelvergiftungen oder so gab und da wollten wir uns halt auf jeden Fall fernhalten davon. Wir haben halt gesagt, okay, wir haben zwar ein Minimal-Setup, aber wir machen einfach das Maximale draus und Und wenn man dann irgendwie 100.000 Euro hier in das Event reinbuttert und dann aber auf die öffentliche Toilette geht, wo der Klomann mit einem Lappen, wir haben gesagt, mit dem One-Fits-All-Lappen, hier die Türklinke, das Klo von innen außen und noch das Waschbecken sauber macht, dann keine Ahnung. Also das steht halt dann irgendwie überhaupt nicht in der Relation, und das ist eigentlich auch unser Grundgedanke vom Team, dass wir halt uns irgendwie überlegen, wo wir Geld investieren und dann halt das meiste draus machen. Ja. Und so haben wir es jetzt alle auch beim Cape Epic gemacht und sind halt hier schön auf unser eigenes Klo im Camper gegangen. Das war irgendwann auch eklig.
Wir waren gut im Befüllen.
Ja, genau. Wir haben immer in der Früh das Klo ausgeleert und dann haben wir gesagt, okay, jetzt wieder befüllen, Junge.
Ja. Okay, gut. Aber was mich jetzt dann trotzdem mal interessieren würde, ist, wie das zu dem Team, also ihr habt ja vorhin schon ein bisschen gesagt, wie es dazu kam, aber ich meine, ihr wart ja bei schon irgendwelchen Teamstrukturen, oder? Ich weiß nicht, wo seid ihr gefahren? Ich glaube, bei Lexware war jemand.
Ja, ich war bei Lexware, genau.
Genau.
Ja, ich war, mein erstes Team war damals mit Rotwild zusammen, was später AMG Rotwild wurde, und dann bin ich bei Müsing gefahren. Also wir beide haben schon mal Erfahrungen in Teamstrukturen gehabt. Und wenn du, ich glaube auch mit was Trainer angeht, wenn du ein gewisses Alter erreicht hast und gewisse Erfahrung gesammelt hast und einigermaßen klar denken kannst, dann kannst du dir so ein Bild davon machen, was du brauchst und was gut für dich ist. Und vielleicht war das dann genau in dem Moment richtig, in den eigenen Weg zu gehen, weil wir sind beide davon überzeugt, dass die Dinge, die uns irgendwie schnell machen, wir uns auch selbst drum kümmern können. Und also wir konnten dann die Erfahrung, die wir in Teams gesammelt haben, in so ein eigenes Projekt auch stecken und haben gesagt, ey, die besten Rennen, die wir auch in Teamstrukturen gefahren sind, die haben wir eh selbst aus dem Kofferraum rausgemacht. Also warum müssen wir uns irgendein Trikot anziehen von irgendeinem anderen und die Werbefläche von jemand anders sein, wenn die besten Rennen auch ohne Support irgendwie stattfinden? Das ist halt einfach die Realität beim Mountainbikesport, dass dieses ganze Drumherum, was aufgebaut wird mit Teamzelt und Mechaniker bei Eintagesrennen, einfach manchmal auch einfach hinderlich ist, also nicht zielführend. Und wir haben gesagt, hey, das können wir auch selbst machen und sind selbst für uns verantwortlich. Und wir bauen unser eigenes Ding auf und können unsere eigenen Storys erzählen, in der Art und Weise, wie wir uns irgendwie auferlegen.
Aber habt ihr ein Konzept für euer Team, Projekt, wie auch immer ihr es dann am Ende nennt? Oder ist es so, ihr habt es einfach mal gestartet, guckt und ihr schaut jetzt, wo es hinführt?
Ja, nee, wir hatten schon so ein paar Ideen. Zum Beispiel haben wir auch unseren eigenen Podcast jetzt losgelegt, also mit einem eigenen Podcast. Und
auf jeden Fall.
Ja, dann halt unseren Rennkalender so ein bisschen, sag ich mal, zwar vielleicht von außen betrachtet ein bisschen wirr ausgelegt, aber halt so ausgelegt, dass wir maximal erfolgreich sein können. Also wir fahren halt Stage Races, die wellig sind und nicht, sag ich mal, krass bergig, weil da sind wir einfach beide ein bisschen zu massiv dafür. Und dann halt auch die Cross-Country-Rennen, bei denen wir performen können. Und eigentlich ist unser Konzept halt echt so ein bisschen einfach Spaß oder halt irgendwie einfach für uns perfekt ausgewählte Rennen, wo wir maximal abliefern können, weil es bringt ja als Rennfahrer auch nichts, wenn man von irgendeinem Team in irgendeinen Rennkalender reingedrückt wird, der aber eigentlich gar nicht zu einem so passt. Und unser großer Vorteil ist halt, dass wir ähnliche Fahrertypen sind und deswegen auch den gleichen Rennplan verfolgen können. Und
ja, vom Herz, wir sind Racer durch und durch und wir wollen einfach die Rennen fahren, auf die wir Bock haben. Und in den Strukturen, die irgendwie vorherrschen, war das so in der Art nicht möglich. Also was jetzt irgendwie so Normalität ist oder neue, wie soll ich sagen, neue Benchmark, wie zum Beispiel Alpecin oder Trinity Racing, die auf verschiedenen Disziplinen unterwegs sind, also Cyclocross, Mountainbike und Straße. Mir wurde zum Beispiel als Senior gesagt, hey, du musst dich entscheiden, und auch von Teamseite und unserer, wie nennt sich, also ich will die drei Buchstaben, die drei großen deutschen Buchstaben nicht sagen.
Vom Verband,
ja genau. wurde mir immer wieder ans Herz gelegt, hey, entscheide dich doch für eine Disziplin und hin und her. Aber ich meine, uns macht alles Bock, ne? Und wenn du dann auch erfolgreich in verschiedenen Disziplinen bist, dann willst du dich gar nicht für eins entscheiden. Und jetzt wird auf einmal Pidcock und Van der Poel gehypt für die Aktion, crossdisziplinär irgendwie geil Rennen zu fahren. Mhm. Und so wollen wir unseren eigenen Kalender auch gestalten. Und das, was uns am meisten Spaß macht, noch so lang wie möglich zu machen. Und auch die Art und Weise, wie wir dann in sozialen Medien auftreten, selbst bestimmen. Und wir fanden es einfach auch geil, dann auch den direkten Kontakt auch mit den Sponsoren zu suchen. Also da ist dann kein Teammanager zwischengeschaltet. Klar, ich verstehe auch, ab einer gewissen Größe ist es vielleicht auch dann nötig, jemanden einzustellen oder an der Hand zu haben, der sich um die ganzen vertraglichen Dinge kümmert, wenn man als Sportler einfach mit sportlichen Sachen beschäftigt ist. Aber wir finden es auch einfach geil, dann mit den Leuten perfekt, also direkt zu reden, um einen persönlichen Draht einfach mit den Leuten, mit den Sponsoren und mit den Unterstützern zu haben.
Also, erstmal mal kurz zum Podcast-Thema. Kann ich hier mal absolute Hörempfehlung rausgeben, weil den gibt es halt auch erst seit diesem Jahr. Und ich habe jetzt heute die Rennberichte mal ausgelassen. Man ist jetzt in 4 Folgen eigentlich komplett durch mit dem Weg von euch zum Cape Epic. Und es ist mega lustig. Also auf jeden Fall reinhören. Und zu Cape Epic gibt es noch keine Folge, also vielleicht sind wir da die Ersten.
Ja, vielleicht schreiben wir uns noch zwischen und wir schaffen noch eine vorher, aber schauen wir mal.
Wir reden hier mit dem amtierenden bayerischen Meister Straße auch, deswegen seid ihr eigentlich hier.
Nee, das stimmt nicht.
Ja, Georg, erzähl mal die Geschichte. Wer ist eigentlich bayerischer Meister Straße?
Ja, da waren wir zusammen in der Spitzengruppe und Baum hat da tatsächlich gewonnen und ich war nur Dritter in dem Rennen dann. Also es war noch ein Bayer vor mir, aber auch ein Mountainbiker.
Aber ich muss fairerweise sagen, ich als gelernter Straßenradsportler bin in der Pfalz groß geworden mit Ackermann und Konsorten, gegen den ich immer verloren habe im Sprint. Habe mich natürlich auch dann die letzten 2 Runden ganz arg zurückgehalten und Körner gespart und habe mir Georg dann im Zielsprint
versehen. Körner, Alter.
Slap.
Ja. Ja. Ich war sogar auch bei der deutschen Meisterschaft letztes Jahr am Start.
Ja,
sogar kurz mit Paul in der Gruppe. Aber ich habe am Anfang mit Ben Zwiehoff am Horn gezogen und war dann ziemlich paniert, als es wirklich darum ging, wer vorne fährt.
Deswegen muss ich jetzt mitfahren das nächste Mal bei der diesjährigen Deutschen Meisterschaft, dass ich den Typen hier, der hat nämlich einen Motor wie so eine 350er Vespa, aber manchmal fehlt denen der Kopf, wer am Straßenrennen fahren.
Ja, geil, ich freue mich drauf. Sauerland.
Da wollte ich drauf hinaus, wie viel fahrt ihr Straße? Also jetzt aktuell wahrscheinlich jetzt in der Vorbereitung weniger, aber ansonsten hast du schon erwähnt, also du hast sogar gesagt, du kommst vom Straßensport.
Ja, ich habe ich bin in den Pfalz-Kriterien groß geworden. Also ich komme aus Neustadt an der Weinstraße. Ja. Und damals mit Lerge Müller ist damit mit mir gefahren, Marco König, Felix Trumm, das sind so die Namen, Pascal Ackermann. Und dann auch, das ist so alles der Jahrgang, mit dem ich gefahren bin und auch dann über länderübergreifend, also bundeslandübergreifend, dann Marco Mattes war noch so ein Name vielleicht. Hm. Und auch mit Emu war ich mal im Team, bei Rad & Rose war ich sogar auch mal, Emanuel Buchmann.
Ja.
Wir haben mega Bock auch auf Straße, also und definitiv ist die Deutsche Meisterschaftsstraße im Sauerland, ist auch ein bisschen profiliert. Habe ich mir sagen lassen und kommt uns, denke ich, auch entgegen.
Aber wie qualifiziert ihr euch dann? Ihr müsst ja entweder ein Bundesliga-Team sein oder UCI-Punkte.
Straßen-UCI-Punkte? Oder reicht auch der Kaderstatus?
Stimmt. Ihr Mountainbike geht, glaube ich, auch, ne?
Genau.
Wenn ihr Kader seid. Genau,
ich konnte mich letztes Jahr auch einfach anmelden. Keine Ahnung. Hatte da kein Problem.
Einfach reingesnitten.
Einfach mit hinstellen. Wir wissen ja, wo es ist.
Ja. Nee, wir haben irgendwie Bock und wir haben jetzt eben gerade schon so ein bisschen, klar, es ist eine Träumerei, ne? Aber das wäre natürlich mega geil, wenn wir da noch irgendwie, ich will es nicht verschreien, ich habe da immer so ein bisschen Angst vor. Ich weiß, vielleicht bin ich auch ein bisschen abergläubisch, aber vor all meinen guten Rennen habe ich schon vorher gespürt, dass ich da vorne reinfahre, aber habe es mich nicht getraut auszusprechen. Aber das wäre halt echt mega geil, wenn wir da irgendwie schaffen, da vorne reinzufahren. Ich meine, eigentlich aus meiner Sicht ist die Strategie auch ziemlich simpel. Bora ist im Zugzwang. Einer von denen muss deutscher Meister werden und alles, was du machen musst, muss einfach nur hinterherfahren und zum Schluss das Vorderrad vorstecken.
Ja, okay.
Das versuchen die jedes Jahr.
Genau, also Basti und ich werden es kommentieren, wir werden es dann genau so übernehmen und eventuell kommentieren wir es und werden dann ganz genau einfach, das, wenn wir euch sehen, Leute, so läuft das hier ab. Einfach nur mitfahren und dann Vorderrad vorbei. Also ganz, Radsport ist so simpel.
Ja. Oder wir machen so über den Cup Epic, einfach von vorne alle Volley nehmen und auch die Bohrer-Jungs schwarz fahren.
Also habe ich es ja letztes Jahr probiert, hat aber nicht funktioniert.
Ey, Andi, hol jetzt die, wir machen jetzt Besenwagen. Heute Kategorie Besenwagen wird nicht vom Gast erzählt.
Ach so, ja, ich habe mich natürlich mal ein bisschen umgehört, nachdem ich gehört habe, wen wir jetzt hier im Podcast haben. Und dann wurde ganz schnell klar, Lukas Baum war mal beim Team Lotto Kernhaus. Und dann habe ich beim Teamchef mal nachgefragt. Und jetzt kann ich quasi, es ist nicht eine richtige Besenwagen-Story, aber es geht in die Richtung, erzähl. Du weißt wahrscheinlich schon, worauf ich hinaus will. Du bist für das Team rund um den Finanzblatt Eschborn Frankfurt gefahren. Ich weiß nicht, hat das mittlerweile einen anderen Namen? Hat es einen anderen Namen?
Und, 2017.
Das war parallel natürlich zum Profirennen. Du bist die U23-Ausgabe gefahren und es war nicht so gutes Wetter, habe ich mir sagen lassen. Und Lukas Baum war, ja, wie er es heute noch macht, wollte das alles Volley Hops nehmen oder wie? Es war direkt in der Spitzengruppe. Und irgendwann kam dann über Radio Tour aber die Durchsage, Lukas Baum fällt aus der Spitzengruppe zurück. Und dann ist der sportliche Leiter von hinten natürlich mal vorgefahren und wollte gucken, was los ist. Da war aber kein Lukas Baum mehr da. Und auch im Ziel war Lukas Baum nicht auffindbar. Und ja, nachdem dann Veranstalter, Krankenhäuser, alles durchgegangen worden ist, hat es dann bei Vater Baum, der da auch schon mit dabei war, wohl hat das Handy geklingelt und am Telefon war Lukas, der da immer noch irgendwo in Königstein. Oder wie heißt es da?
Das gibt's auf jeden
ich
Fall.
Weiß, dass Königstein oder Bad Homburg war. Ich kann sein, der erste Ort halt.
In einem Ort an der Strecke hast du dann nicht den Besenwagen in Anspruch genommen, sondern bist einfach abgestiegen, hast am Straßenrand geklingelt und hast dich da versorgen lassen.
Also wenn ich die Möglichkeit habe, die Story aus meiner Sicht zu erzählen. Also es stimmt natürlich alles. Also bisher war noch nichts gelogen, aber es fehlen noch ein paar so Randdetails. Also erstens, die Grundlage für die Story ist, dass ich bekanntlicherweise schön Wetterfahrer bin. Also ich bin aufgewachsen in der Pfalz, ich bin gesegnet mit gutem Wetter. Aber was ich überhaupt nicht leiden kann, ist A, Kälte und dann kommt noch dazu Regen. Also bei Kälte und Regen, da hört es bei mir auf. Und bekanntlicherweise ist Eschborn immer am 1. Mai oder Anfang Mai. Ja, 1. Mai.
Genau.
Und bei der Ausgabe, um die es ging, da hat es tatsächlich unten in Eschborn so 10 Grad und Regen gehabt. Aber oben am Feldberg hat es geschneit. Also da war Schnee gelegen. Und ich bin unten noch mit Armlingen und Armlinge, Beinlinge und Regenjacke losgefahren. Ich glaube, ich habe keine Handschuhe angehabt. Und bin dann schnell hochgefahren und war tatsächlich in der Spitzengruppe. Hab dann aber Hochzus dann doch irgendwie Überhitzung bekommen und hab gedacht, ich bin ganz clever und bringe die Regenjacke hinten ans Auto und fahre wieder vor. Hab die Regenjacke ans Auto gebracht, war dann oben an der Kuppe und mir war nicht bewusst, dass es oben geschneit hat. Oder am Schneien war. Und dann mit der Spitzengruppe über die Gruppe drüber, über den Feldberg. Und dann ist mir aber runter zu, sind mir so dermaßen die Finger eingefroren und alles eingefroren, dass ich konnte nicht mal bremsen, ich konnte die DI2 nicht mehr drücken. Also da ging bei mir gar nichts mehr. Ich war so richtig tiefenentladen, so wie so ein Akku, der halt einfach bei zu niedriger Temperatur nicht funktioniert. Und dann konnte ich, also ich habe die Kurbel nicht mehr rumbekommen, ich konnte nicht mehr bremsen, nicht mehr schalten. Da ging wirklich gar nichts mehr. Und dann musste ich mich aus der Spitzengruppe in der Abfahrt also zurückfallen lassen. Und ich war so unterkühlt und musste anhalten und habe gezittert, war wirklich unterkühlt, dass eine Polizistin am Streckenrand stand, hat mir schon ihre Jacke gegeben. Und die kam dann so, hat mir ihren Mantel gegeben, hat so richtig Mitleid gehabt. Und ich guck so und, ach scheiße, die Autos kommen noch nicht, weil da war auch die Betreuer waren noch hinterm Hauptfeld. Und zu der Zeit waren die noch hinten dran einfach. Und der Besenwagen, wie gesagt, der war auch noch ein bisschen weg. Und in meinem Überlebensmodus war ich dann so, stand ich so am Straßenrand, hab gewartet, bis was kommt. Und dann kam aber so ein Pärchen die auch mit mir Mitleid hatten, die Anwohner waren. Und die Anwohner hatten gesagt, hey, du komm doch mit uns mit. Wir stellen dich unter die warme Dusche und geben dir einen Kaffee. Und dann war ich, das war wie Medien gelaufen. Dann habe ich gesagt, ja, mache ich direkt. Und dann bin ich einfach mit den Anwohnern mitgegangen, während das Rennen lief, und habe mich da in die warme Dusche gestellt, weil das war einfach nur noch mein größter Wunsch, warm zu werden wieder. Ich konnte nicht mehr Radfahren, ich konnte nicht mehr runterfahren. Und dann war ich in dieser wildfremden Wohnung, während das Rennen lief, habe mich so warm abgeduscht, habe Klamotten bekommen von dem Typen, saß mit fremden Klamotten an dem Esstisch, wir haben Kaffee getrunken dann irgendwann noch, ne? Und irgendwann habe ich überlegt, scheiße, wie komme ich eigentlich noch zurück, ich hatte mein Handy dabei, und die einzige Nummer, die ich auswendig konnte, war die Nummer von meiner Mutter. Dann habe ich über das Festnetz meine Mutter angerufen, die zu Hause saß, und die hat dann meinen Vater angerufen, der in Frankfurt am Finanzplatz auf mich gewartet hat. Aber keiner hat zu dem Zeitpunkt gewusst, wo ich war. Dass ich unterkühlt war und bei so einem Anwohnerkappel dann in der Dusche stand, hat zu dem Zeitpunkt keiner gewusst. Aber da kam ich irgendwie so 5 Stunden später dann auch ins Ziel.
Einfach so ein Radfahrer entführt und dann im Keller eingesperrt. Genau.
Komm mal mit, ja. Ich hab was Süßes für dich.
Ja. Okay, echt?
Mega geil. Okay, das ist auf jeden Fall eine gute Geschichte.
Ey. Kompletter Themawechsel jetzt erstmal wieder. Ich habe mir heute so diese ganze Geschichte reingeschraubt. Ich habe mit Martin Frei gequatscht, ich habe mit Thorsten gequatscht, das alles gelesen, habe euren Podcast gehört und so. Und dann, also das Erste, was mir gefallen ist, war so, ey, fahrt da nie mehr hin nach Südafrika. Fahrt
ja, das haben wir auch schon gesagt. Ey, scheiße, wenn wir das gewinnen,
die Story ist auf gar keinen Fall mehr zu toppen. Und dann wird es jetzt, glaube ich, so, ihr merkt das ja jetzt langsam, Medienresonanz, dies, das, Sponsoren, dies, das. Ey, guckt auf jeden Fall, dass ihr euch diesen Spirit, den ihr gerade habt, bewahrt. So, halt erstmal einen Ball flach. Nur, das war so das, was mir in den Kopf kam. Sucht euch geile neue Ziele und behaltet das genauso bei, wie ihr das macht.
Ja, das haben wir auch schon gesagt. Also klar, es ist jetzt verlockend, irgendwo zu unterschreiben oder irgendwo schnell einen Schuss zu machen. Aber wir wollen schon das Ganze so weitermachen, weil im Endeffekt war es ja auch das, was uns die Erfolge beschert hat, dass wir wahrscheinlich so eingestellt sind, wie wir eingestellt sind, und vor allem, dass wir auch weiterhin zusammen Etappenrennen fahren können und auch die Rennen fahren können, die wir fahren wollen, und uns nicht wieder irgendwo in so eine Struktur einpferden lassen. Also wir werden das jetzt erstmal weiterhin mit Speed Company probieren und durchziehen, und dann schauen wir mal.
Ja, das Interesse von Sponsoren sollte jetzt halt da sein. Also du kannst ja kein besseres Storytelling machen.
Den einen oder anderen Reifen bekommen wir jetzt schon umsonst.
Und vielleicht sogar die Dichtmilch dazu.
Ja, jo.
Genau. Paar Gels und Hotel-Shampoos.
Ja, genau. Aber ist auf jeden Fall geil. Und
Ja, es ist unglaublich. Also auch du bekommst dann irgendwie Nachrichten geschickt aus Uruguay, der dir irgendwie erzählt, er war jetzt motiviert, Indoor-Training zu machen, weil er uns jetzt zugeguckt hat, wie wir da die Weltelite aus dem Camper irgendwie hops genommen haben. Also das ist schon krass, auch was für eine Tragweite das hat, von wie weitgreifend das einfach ist. Und ich denke, die Art und Weise, so wie wir das gemacht haben, und ich finde es geil, wenn das auch so rüberkommt, weil wir haben einen mega Spaß dran, und ich finde es einfach geil, wenn die Leute, die uns zusehen, auch das genauso irgendwie aufnehmen und für die dann, einmal, wenn es die unterhält und wenn die sich dann irgendwie noch was rausziehen können. Das ist halt irgendwie geil, wenn das so ein bisschen nachhaltig ist und nicht nur so stumpf, ich ziehe mir jetzt irgendwie so ein fremdes Trikot an und bin dann der Supersportler, aber nach dem Rennen verpisse ich mich dann ins Hotel und gucke irgendwie die Decke an, sondern bin so ein bisschen mehr als einfach nur so ein anonymer Sportler.
Ja, das klingt sehr gut.
Ja, anonym funktioniert jetzt nicht mehr.
Ja, nee. Genau.
Ey, das ist vor allem hier in Südafrika, also die Begeisterung, das finde ich manchmal ein bisschen traurig auch. Sowas habe ich in Deutschland, vielleicht war ich auf dem Level noch nie, aber in Deutschland die Begeisterung für den Radsport, ob die jetzt durch die vergangenen Jahre so ein bisschen getrübt worden ist, vielleicht vor meiner Zeit war das vielleicht da so ohne zeitenmäßig, aber hier, wenn du da im Restaurant bist, in Stellenbosch nach dem Cap Epic, ne, da kommst du rein und dann applaudieren die Leute und gucken dich irgendwie an und wollen Bilder machen. Also nicht, dass ich jetzt mir da ultra was drauf einbilde, aber die Begeisterung für den Sport ist einfach da. Und das finde ich manchmal ein bisschen traurig, dass es in Deutschland noch nicht so einfach nicht, also das habe ich, so eine Begeisterung, auch während dem Rennen bei der Etappe, das habe ich bei keiner deutschen Meisterschaft erlebt in Deutschland, bei keinem Bundesliga-Rennen, bei keinem Radsport-Event in Deutschland habe ich sowas erlebt wie hier.
Ja gut, aber das wirst du in Deutschland, glaube ich, auch nie wieder haben. Und
ja, ja.
Aber ne, dafür haben wir halt Fußball, wo es in dem Fall so ist. Das sollte aber ja keiner von uns davon abhalten, diesen Sport trotzdem oder so weiterzumachen.
Einer von euch beiden muss jetzt noch die echte Tour de France gewinnen.
Ja, wir haben auch schon gewitzelt, dass wir dahin wollen. Oder dass das dann der nächste Step ist.
Ja.
Das haben wir ja damals gesagt, wenn wir Cape Epic gewinnen, dann müssen wir als nächstes Tour de France fahren.
Das wird ein bisschen komplexer mit der Anreise.
Ralf Denk hört hier zu. Ich glaube, könnte schon ein Freifahrtschein sein.
Wir finden die Anmeldung auch nicht.
Ja, genau.
Könnt ihr uns da
wie mit der Deutschen,
so?
einfach hinfahren.
Einfach anmelden.
Und dann wird schon
oder einfach hinstellen, ja.
Ja, und ihr müsst auf jeden Fall auch Paul ein bisschen bei Gravel-Rennen nerven.
Genau, fahrt ihr Gravel-Rennen?
Ja, Paul, ich hab dir mal eine DM geschrieben, aber du hast mir nicht geantwortet.
Jetzt geht's.
Zufällig.
Wir fahren nicht nur Gravel-Rennen, wir veranstalten sogar auch eins.
Wann hast du mir zweimal welche geschickt?
Ja, kann schon sein. Also wir machen bei mir daheim auf der Heimstrecke immer so ein Bundesliga-Rennen, Mountainbike. Da konnte ich dieses Jahr jetzt nicht teilnehmen wegen dem Cape Epic.
Ach so. Fulgas
nee. Race nennt sich das. Und wir wollen jetzt im Juli, am 23. Juli, so ein Event machen, wo dann Marathon und Gravel irgendwie aufeinanderstoßen. Also die Strecke ist eher so eine Gravel-Strecke. Mit aber auch ein paar knackigen Anstiegen, wo man vielleicht mit dem Mountainbike besser bedient ist. Und das wird halt so ultimativ das Hobby-Event, wo sich jeder hinstellen kann. Also mit Gravelbike, Mountainbike, was auch immer. Und möge halt einfach das Schnellste gewinnen. So ein richtiges Gaudi-Event. Und da dachte ich mir, ob du da irgendwie vielleicht auch kommen magst. Mit dem Gravelbike. Und dann schauen wir halt mal, wie wir es machen. Ob wir mit dem Mountainbike oder mit dem Gravelbike am Start stehen. Dass wir irgendwie so ein bisschen ein paar so Namen einfach da haben.
Ich bin nämlich der Verfechter von ab einer gewissen Reifenbreite bei einem Gravelrad kannst du auch genauso gut Hardtail fahren. Deswegen stelle ich mich mit einem Hardtail am Start.
Und das ist in die andere Richtung genauso, dann kannst du auch einfach ein Rennrad fahren.
Jetzt möchte ich gerne ganz viele Zuschriften, die möchte ich beisteuern, dass Andi keine Ahnung hat.
Ich bin Gravel-Fan, also ich bin richtiger Fan.
Ja, also aber
ich fahre nämlich
also
immer.
Ich habe ja keine Ahnung vom Mountainbike, aber okay, alles ab 50 cc oder ist glaube ich 2.0 dann, da kann man wirklich über Mountainbike-Lenker nachdenken, aber alles da drunter ist, also würde ich jetzt, sieht auch komisch aus am Mountainbike.
Einen interessanten Gedankenanstoß, vielleicht, ich würde auch gerne mal deine Meinung dazu hören. Ich fände es geil, wenn die World Tour einführen wird, dass ein gewisser Anteil an der Strecke Gravel sein muss, genauso wie Strade Bianchi oder vielleicht...
das ist Straßenradsport, also ich finde, ja, das kann man schon trennen.
Aber ich find das voll geil, auch bildtechnisch, wie bei der Tour letztes Jahr, diese eine Etappe, wo sie über den Kamm drüber gehen auf Gravel. Da kommt noch so eine technische Komponente noch mit rein und ich fände das voll geil, wenn das so ein Standard wäre.
Warte ab, Lukas, das passiert alles irgendwann noch, weil du wirst ja sehen, die Sponsoren sehen, das ist ein riesen Sektor Gravel und irgendwann wird dann so Mathieu van der Poel fährt vielleicht auch die Gravel-WM, wer weiß, vielleicht auch ein Tom Pidcock, wir wissen es ja nicht. Und dann gehen die, genauso wie sie Cross fahren, dann vielleicht auch diesen Gravel-Bereich rein und fahren diese UCI-Serie. Ich glaube, wir werden ja das wird bald so ein bisschen mehr aufgehoben, dieses Straßenfahrerfahren auf Straße. Also das, was ihr macht, oder was ich ja auch gemacht habe früher, als ich jünger war, einfach alles zu fahren, das wird ja viel mehr Mode und zum Glück, der Sport ist viel vielfältiger ist als nur Straße oder nur Mountainbike oder nur Cross. Ja.
Und meint ihr, der deutsche Verband hat dann auch mehrere Disziplinen, wo die Fahrer mitfahren dürfen? Oder
nee, das sicherlich
die weiterhin getrennt in die Schule gehen?
Hauptsache die fahren Bahn.
Genau, Hauptsache die mit dem Medaillenspiegel hochgehalten, damit die Förderung vom Innenministerium auch weiterhin läuft.
Aber mal ganz kurz eine Frage, ne, für meinen Terminkalender. Also 23., 24., 7., 22. steht noch.
Ja.
Okay, ich guck mal, ob's reinpasst und dann komme ich gerne vorbei.
Ja, geil.
Nice. Wo muss er da genau hin?
In Allgäu.
Oh. Uff. Ja, nach Obergesterzhausen.
Klar. Wer kennt's nicht?
Ja, Allgäu ist ganz grob zwischen Augsburg und Ulm.
Okay, ich komme in 2 Wochen auch in den Allgäu, oder nächste Woche schon, übernächste Woche für die Straßenrennen. Da gibt's so diese Tour de Allgäu.
Fährst du Allgäu, Tour de Allgäu?
Ja, ja, aber nur die beiden Straßenrennen, Prolog fahre ich
nicht. Ja, ich bin auch da, bin auch da.
Sehr geil, dann sehen wir uns da, ja.
Yes, scheiße.
Geil, direkt nochmal ein paar Zuschauer generiert, glaube ich.
Naja, keine Sorge, also ich bin nur Statist.
Tour de Allgäu, Alter, Alter, wahrscheinlich stehen dann irgendwie 100.000 Leute am
jeder klotzt endlich zu. Tour de France-Feeling.
Ajo.
Ah, ey, ey, ihr müsst das nur richtig bewerben, ihr müsst einfach nur sagen, die Tour de France-Sieger kommen am Start und das Mountainbike einfach in Klammern ganz klein halten.
Ey, das reicht doch mittlerweile schon, die Cape Epic-Sieger, glaube ich.
Ey, das kennen die meisten dann doch, ja.
Ja, nee, sehr ja, gut, geil. Dann sehen wir uns da, ja.
Ja.
Ja, gut. Ich hätte was fürs Outro, aber ich lasse erstmal wieder offen, ob noch jemand was hat.
Ja, ich sammle doch jetzt auch immer Feedback und nehme das mal so hier am Ende mal auf. Und der Mike hat uns nämlich geschrieben, ladet doch mal für die nächste Folge die zwei jungen Deutschen Georg Egger und Lukas Baum beim Cape Epic als Selbstversorger.
Darüber könnten wir mal nachdenken.
Haben wir jetzt gemacht.
Nee, brandaktuell.
Wir sind schneller, als die Polizei erlauben würde.
Sau geil, dass das geklappt hat. Auch mega, ja. Auch mega interessant, mega geil. Hat mir, ich habe mich schon richtig drauf gefreut.
Genau. Wie heißt euer Podcast nochmal?
Speed Company Radio.
Gibt's nur auf Spotify übrigens. Hey, ich habe noch eine musikalisches Outro hier. Und in der Twitter-Community unserer beliebten, allseits beliebten meme-generierenden Radsport-Bubble hat nämlich auch jemand einen geilen Radsport-Song gemacht. Er meinte, er hat das irgendwie so als Studienprojekt gemacht. Ich weiß nicht für was, aber schön. Eurosport and Cry heißt das ganze Ding und wir haben das jetzt, glaube ich, auch hier als Outro dann in der Folge und stellen das mal in die Shownotes mit rein. Ich habe ihn auch gefragt, ob wir das machen dürfen. Aber ich finde es geil auf jeden Fall. Da kann mehr kommen. Okay.
Habt ihr schon Gemüse geschnippelt? Ja, bestimmt, ne?
Boah, ja. Boah, hör mir auf, ey. Ich hab so einen fetten Burger gefressen, hab ich.
Ja, ja, jetzt alles egal. Frage. Jetzt kommt Scheiße rein.
Wann geht's zurück nach Deutschland?
Donnerstag.
Bring guten Wein mit, ne?
Alter, ja, wir haben schon die Hälfte versoffen und die andere Hälfte verschenkt.
Ja. Also, ich muss die Weißweinflagge hochhalten für die Pfalz. Also, da ist Riesling Nummer 1. Aber ja. Der Rotwein hier in Stellenbosch ist schon... schon ausnummern.
Gut, mit diesen Worten verabschieden wir uns.
Genau. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Vielen Dank.
Kommt gut nach Hause und überlegt euch gut, ja, wie es weitergeht. Wir wollen euch auf jeden Fall wieder sehen.
Genau, und wir sehen uns dann. Jungs, yeah. Danke euch.
Danke. Ciao.
Ciao. Ciao.
That's not alarming, that's my only fucking care.